Ich bin gar nicht so abgeschwiffen. Du hast mich auf eine andere Fährte gelenkt.
Ich weiß doch, dass meine Mutter mir erzählt hatte, dass damals die Hebamme zu ihr gesagt hat, sie können doch jetzt kein Kind bekommen.
Dann war es halt so, dass mein Vater auch mal irgendwie dann in den Keller kam und sagte, spinnst du? Dass im Prinzip so den Niedergang meiner Schulkarriere langsam so eingeleitet hat. Du lässt nicht locker, ne?
Also, na, auf gar keinen Fall.
Ich versuche dich immer ein bisschen abzulenken und du kommst immer wieder auf die Fakten zurück. Also ich habe zum Beispiel total Schiss gehabt vor diesem Buddy Rich-Ding, ne? Aber das war genau der Grund, es zu machen.
Also für einen Bayern sprichst du relativ gut Deutsch, das muss ich tatsächlich sagen. Ja, genau.
Das mache ich nicht, weil ich da schon immer drin gut war, so, sondern das mache ich, weil ich das lernen musste.
Man, when is the drums starting, man? Like, when, there's no drums, man!
Hallo an alle und herzlich willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel vom Tontalk, dem Interview-Podcast von Gera Music. Mein Name ist Ben Flohr und ich möchte noch einmal von meinem Gast wissen, wie es ihn in das Musikbusiness verschlagen hat, wie er zu dem Menschen geworden ist, der er ist, was ihn antreibt und was ihn bewegt. Ich und mein heutiger Gast haben sehr viel gemeinsam, zum Beispiel den Vornamen, das gute Aussehen und die charmante, freundliche Art. Wir tragen beide schon lange Bart, wir sind sehr ähnlich alt und wir sind beide Drummer. Da hören die Gemeinsamkeiten aber auch langsam auf, denn an irgendeiner Stelle seines Lebens hat mein Gast irgendetwas anders gemacht als ich. Während ich nämlich als ganz passabler Schlagzeuger so vor mich hinkrebse, ist aus ihm einer der Top-Drummer dieser Welt geworden. Er gibt ausverkaufte Clinics überall auf dem Globus, schreibt preisgekrönte Lehrbücher und macht auf seinen Soloplatten Musik auf höchstem Niveau, die aber trotzdem einfach gute Musik ist. Wir haben uns im virtuellen Raum getroffen und darüber unterhalten, wie der Junge aus der bayerischen Provinz das gemacht hat, wie es zu seiner engen Freundschaft mit Wir sind Helden kam und was die RTL Chartshow mit seiner heutigen Karriere zu tun hat. Ich muss zugeben, dass dieses Interview ein bisschen eskaliert ist, auf jeden Fall was die Länge angeht, aber hey, zum einen ist es das Staffelfinale und zum anderen hat es einfach Spaß gemacht. Ich hatte einfach keine Lust, den Talk zu beenden. Sorry. In der Vorbereitung zu diesem Interview ist mir übrigens eingefallen, dass ich meinen Gast schon mal vor ein paar Jahren getroffen und bei der Gelegenheit ein Selfie mit ihm gemacht habe. Das habe ich ihm gleich zu Anfang mal unter die virtuelle Nase gehalten. Sein Name ist schon so oft in anderen Interviews gefallen und er wurde schon so oft von der Zuhörerschaft in diesen Podcast gewünscht. Deshalb jetzt und endlich herzlich willkommen zur finalen Folge der ersten Staffel des Tontalks, Benny Greb. Oder Greb. Oder...
Ach. Oh, look at that. Ja, ja, das war 2016.
Wahnsinn, das erkennst du an deiner Frisur, oder?
Nee, ich habe oben in den...
Ach, verdammt. Okay, das Datum wird angezeigt. Ja. Also der Typ mit dem Doppelkinn, das bin ich, noch ohne Bart. Und der Typ mit der gepflegten Bartfrisur, das bist du. Tatsächlich 2016 NAMM-Show. Liebe Zuhörerschaft für euch, ich habe Benny gerade eins der 5 Selfies, die ich in meinem Leben gemacht habe, gezeigt. Und zwar ausgerechnet mit Benny vor 5 Jahren auf der NAMM-Show in Los Angeles. Damals... muss ich sagen, warst du für mich schon, wie auch für viele andere Schlagzeuger, so ein ganz wesentlicher Einfluss. Ich habe schon vor, oh, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so bestimmt Sachen von dir aufgeschnappt, die mich eigentlich mein ganzes Schlagzeugerleben über maßgeblich beeinflusst haben. Und da bin ich ja nur bei weitem nicht der Einzige. Nimmst du sowas als, also ist dir sowas bewusst? Nimmst du sowas als Verantwortung wahr? Dass so, wenn Benny Greb etwas über zum Beispiel Dynamik sagt, dann nehme ich das sehr, sehr ernst. Und andere auch. Ist das eine Verantwortung, der du dir bewusst bist?
Ich weiß natürlich nicht, wie es für die Leute rüberkommt, aber ich selber nehme es auch ziemlich ernst. Und erstmal ist es natürlich sehr schmeichelhaft und es ist sehr großzügig von dir, das auch so zu sagen. Ich freue mich da jedes Mal wieder drüber und es ist eine der Privilegien wirklich von meinem Job, den ich ja sehr liebe, auch oder auch diesem Educator-Teil meines Jobs, dass sowas passiert und dass jetzt in meinem Alter jetzt ist auch
du passiert, bist doch total dass, jung, entschuldige
ja,
mal.
Ja, ich weiß schon. Gib dir keine Mühe, wirklich. Nee, dass wirklich Leute jetzt teilweise auch kommen und sagen, ah, wegen dir habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen oder so, ne? Wo ich mir dachte, oh, ich bin doch scheinbar doch nicht so jung. Aber das ist natürlich der Oberknaller. Also weil ich das, was man ja auch nicht immer tun sollte, aber die einzige Referenz, die man natürlich hat, ist es mit sich selbst zu vergleichen. Und die Leute, die in meinem Leben so eine Rolle gespielt haben, wenn die Leute nur annähernd das irgendwie so sehen, dann ja, kann ich da extrem, extrem dankbar für sein. Und wenn es um die Sache an sich geht, zum Beispiel wie Dynamik oder so, ich nehme das selber total ernst irgendwie. Und ich nehme mich selbst nicht so ernst. Das finde ich irgendwie wichtig und hilfreich für mich immer. Weil ich halt immer rausfinde, wie oft ich mich irre und was ich auch mal für einen Quatsch mache.
Ich erinnere mich daran, dass eine der Sachen, die ich von dir gelernt habe, worum es jetzt konkret ging, ist egal, aber du hast sie mir per Video sozusagen beigebracht, indem du sie auf einem Rolltreppengeländer gespielt hast.
Ja, das war eine Styx-Jubiläumsausgabe, glaube ich, das war damals so ein Versuch, wie es dann auch bei der Language of Drumming der Fall war oder bei der Art and Science of Groove oder so, dass ich immer irgendwie mir dachte, ja, ich könnte es jetzt natürlich normal filmen im Proberaum oder was könnte man denn noch machen? Also, und immer zu gucken, so wie, es gibt immer so eine Sache, ja, so kann man es machen und so macht man das. Und ich habe einfach für mich rausgefunden, auch mit Hilfe von natürlich anderen Leuten, von denen ich das abgeguckt habe vielleicht mal oder die mich inspiriert haben, einfach ein bisschen weiter zu gehen, zu sagen, was könnte man denn noch machen oder was würde das denn noch besser machen oder vielleicht interessanter machen oder natürlich nur in meiner, vielleicht sagen auch Leute, was ist das für ein Firlefanz, aber ich finde, also als ich in diesen Education-Markt reinkam, waren DVDs oder VHS oder damals schon DVDs, eben das Medium, ne? Noch vor YouTube und so. Und da war einfach die Frage, okay, was gibt es da so am Markt? Und da war in diesen gerade Drummer-DVDs gab es halt eine bestimmte Machart. Und als ich da meine so Checkliste durchgegangen bin, so was möchte ich eigentlich so erreichen mit dem Ding und was möchte ich machen, dann klar, der Inhalt ist das Allerwichtigste, aber dann ist auch so, okay, was könnte ich denn in der Umsetzung noch irgendwie rausholen? Also könnte das denn nicht in einem Studio und das Frontbild ist, ach, ich beug mich über ein Mischpult und mach so meine Sticks zu einem V und zeig sie in die Kamera. Das sind so diese Standarddinger, wo ich einfach schon relativ früh gesagt habe, so, das mache ich nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Das könnt ihr mit anderen machen, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr von einem Drum-Magazin seid und sagt, dass ich es machen soll, dann sage ich, nein, ich mache es nicht. Weil das hat es zu oft gegeben. Und was könnte man denn sonst noch machen? Und ich meine, das war jetzt ein krasses Negativbeispiel. Aber natürlich dieses, okay, das macht man in einem Studio. Das hat ja alles, macht ja alles Sinn, weil es das Einfachste ist, weil es das Üblichste ist und so. Und es wäre wirklich praktisch. Es wäre auch praktischer gewesen, die Language of Drumming so zu machen. Aber genau. Und deswegen, ja. Ich weiß gar nicht, wie, jetzt bin ich schon wieder völlig vom Gleis abgekommen.
Das ist super. Also wenn mein Gast schon bei der allerersten Frage einmal voll abschweift, haben wir schon mal alles richtig gemacht.
Hervorragend. Oh
Gott. Wir sind,
da hast du mit mir, glaube ich, den mal, richtigen gefunden.
Ja, perfekt. Wir sind ja der Podcast des Abschweifens, großartig. Also nicht der Ausschweifung, des Abschweifens, ganz wichtiger.
Ja, nee, aber jetzt hilf mir mal, wie kam ich denn da drauf?
Naja, wir haben über deine Verantwortung, auch über die Inhalte dessen, so, was du kolportierst, gesprochen.
Genau, also der Inhalt ist mir selber auch wichtig, das dann auch gut zu verpacken und so. Und ich nehme es selber ernst und nehme mich selber nicht so ernst. Ich glaube, daher kam es. Und das ist so eine Mischung, die mir immer gut gedient hat. Und insofern kann ich da sehr dankbar und demütig sein, wenn das jemand sagt, weil das ist einfach Wahnsinn. Und auf der anderen Seite weiß das Gegenüber natürlich auch nicht, wie unperfekt ich jetzt eigentlich wirklich bin, zum Beispiel. Ne? Das ist
ja auch immer eine Perspektivenfrage.
Ja, na, durchaus. Aber ich habe eben meine Perspektive und ich kenne meine die Sachen, mit denen ich eben so zu kämpfen habe, irgendwie eben dann doch ganz gut. Und ich kann nur, das kannst du mir glauben, ich kann nur sagen, dass da einfach viele Sachen sind, an denen ich einfach arbeite und deswegen kann ich das ganz gut auch relativieren für mich. Ich versuche das aber trotzdem auch anerkennen. Ich hab früher zum Beispiel das schlechte Angewohnheit gehabt, was viele Klassiker-Kollegen auch immer machen, so dieses ja, das Konzert war gut, ja, nee, war nicht so, ich habe einen Fehler im achten Takt gemacht oder so, und dass man einfach sagt, ja, danke.
So. Ja, sag mal, dieses, worüber wir, du gerade kurz ausgeschwiffen bist, dieses Thema mit etwas anders machen. Also da kamen wir jetzt drauf über die Rolltreppe, auf der du gespielt hast oder darüber, wie du Language of Drumming aufgenommen hast. Aber das betrifft ja jetzt nicht nur die Verpackung dessen, was du kolportierst, sondern auch das, was du inhaltlich machst. Ne?
Genau, Moment. Genau, das war's nämlich. Du hast es mit der Rolltreppe erwähnt. Ich bin gar nicht so abgeschwiffen. Du hast mich auf eine andere Fährte gelenkt. Möchte ich nur mal nochmal.
Verdammt, ich dachte, ich hätte das irgendwie unterjubeln können.
Ja, genau. Okay. Nee, das war die Rolltreppe. Genau, dazu wollte ich das beziehen. Genau, das kam daher. Entschuldigung, jetzt musst
du. Mea culpa. Aber, ich meine, wie gesagt, man kann wahnsinnig gut Schlagzeug spielen und versuchen, sich am Markt zu etablieren. Man kann Sachen inhaltlich ganz anders verpacken und versuchen, sich am Markt zu etablieren. Aber bei dir ist es ja nun so, dass du inhaltlich viele Sachen angefangen hast, anders zu denken. Du hast in der Verpackung Dinge anders gemacht als andere. Woher hat man, wie soll ich das ausdrücken, ohne dass jetzt gleich ein Piep kommt, woher hat man diesen Arsch, Dinge so, gegen den Strom ist vielleicht ein bisschen sehr hart gesagt, aber Dinge so anders zu machen.
Flucht nach vorne, würde ich das nennen. Ich habe ziemlich früh, und das haben vielleicht mehrere europäische oder, weil ich mich da darüber auch mit italienischen Kollegen ab und zu unterhalten habe, wir haben so einen Komplex manchmal, dass wenn man ein Magazin aufmacht oder bestimmte Musik hört, oder zumindest war es bei mir so, sagen wir mal das. Bei mir war es so, dass ich auf amerikanische Kultur stand. Ich stand auf amerikanische Musik, auf englische Musik. Ich habe zwar auch Klassik gehört und ich mag ganz viel Musik, aber meine Hauptidole und das, wo ich dachte, so, das macht mich an, das ist sexy, das finde ich super, das war, das hatte mit meiner Welt nichts zu tun eigentlich, aber es hat mich trotzdem berührt und es hat trotzdem so einen Magnetismus gehabt. Ich wollte das. Und dann lese ich mir Interviews durch irgendwie und dann sagen die, ja, das ist halt so, wenn man in Chicago aufwächst. Oder ja, meine Mutter war eben Background-Sängerin von James Brown. Oder so. Und ich dachte mir, ja, okay, und ich jetzt in Eichstätten in Bayern, ja, wie mache ich das jetzt? Was soll das? Also das, wie geht das denn zusammen? Also, und dann auch noch gekoppelt mit Groove, entweder hat man es oder man hat es nicht, oder man muss es in der Church, muss man das spielen oder so. Und dann war einfach für mich klar, okay, also entweder gibst du auf und sagst, ja, dann eben nicht, oder du findest deinen eigenen Weg da irgendwie. Und das ist mir eigentlich immer und immer wieder begegnet, weil als ich dann zum Beispiel nach Hamburg gezogen bin, habe ich gemerkt, mein Traum von nämlich der nächste Steve Gadd zu werden, dafür bin ich 30 Jahre zu spät irgendwie, wenn überhaupt. Und dann ist immer die Frage, okay, Kopf in Sand stecken oder sich der Realität jetzt anpassen und da einen Weg finden. Und die Szene, die Musikerszene in Eichstätten war einfach nicht existent. Und dann in Dinkelsbühl war, also wo ich Musik studiert habe und dann später in Hamburg und so, das war für mich sehr, sehr interessant und sehr geil. Aber auch anders als erwartet irgendwie. Und dann habe ich einfach gemerkt, wenn ich meine Kreativität und Energie dahin packe, zu sagen, okay, was habe ich jetzt hier auf dem Tisch und wie mache ich das Beste draus? Und was kann ich vielleicht, wie kann ich den Tisch sogar noch in eine andere Richtung erweitern, wie ich vorher gar nicht denke, dass es dahin geht? Da habe ich auch gemerkt, es kann total Spaß machen. Und da können Sachen gehen, obwohl ich die jetzt, die hat mir niemand empfohlen, die habe ich nicht erwartet, aber das wäre doch geil, wenn ich auch das mache. Also, und da habe ich irgendwie so ein Spiel draus gemacht über die Jahre so und oder das so kultiviert für mich zu denken, so, okay, was sagt mir meine Intuition jetzt da? Was kann ich da vielleicht draus machen? Und
Hat auf jeden Fall in dem Fall ganz gut mal funktioniert, kann man aber feststellen. Du hast gerade unfassbar viele Stichworte für Dinge geliefert, die ich unbedingt noch ein bisschen näher beleuchten will. Zum Beispiel dein Studium sowohl in Dinkelsbühl als auch in Hamburg und überhaupt. Aber
also Hamburg kann man eigentlich gar nicht Studium nennen, aber ja.
Genau, aber wir haben ja die Tradition, dass wir zumindest den ganz frühen Werdegang unserer Gäste gerne ein bisschen näher beleuchten und aufrollen wollen. Wir haben uns ja bei unserem
Ich bin dann am Freitag, den 13. geboren worden. Das hat mir so nie in einem Interview zur Sprache.
Tag, sehr gut. Das ist, tatsächlich habe ich, 13. Juni hatte ich noch im Schirm, aber das ist ein Freitag, war aber nicht nachgeschaut.
Am Freitag, der 13. und zwar genau um 12 Uhr.
Und ich weiß noch, dass meine Mutter mir erzählt hatte, dass damals die Hebamme zu ihr gesagt hat, sie können doch jetzt kein Kind bekommen. Also wenn wir jetzt mal über so, ne, so, das ist mal ein Anfang.
Sehr gut, das geht jetzt nicht.
Vielleicht erklärt sich dadurch alles andere.
Genau, so. Damals war dein Timing einfach schon entgegen der Erwartungshaltung der anderen. Zack. Genau, das ist ein gutes Stichwort. Also 13. Juni 1980 übrigens. Du bist also direkt in der vierten Null der Zeiten, noch gerade so.
Oder in meiner Zeitrechnung 4 Jahre vor dem Ghostbusters-Film, ja.
Ja. Okay. Das ist deine zeitliche Relation für alles. Gut, ich versuche das irgendwie umzurechnen. Also 4 Jahre vor dem Ghostbusters-Film bist du in Augsburg geboren, aber in Eichstätten aufgewachsen.
Das war das Örtchen. Also wenn wir es akkurat haben wollen, soll ich dich unterbrechen oder so?
Unbedingt.
Also okay, dann hoffe ich, es wird mir nicht als rude angesehen. Es wird oft gesagt Eichstätten. Es gibt Eichstätten. Es gibt auch Eichstätt. Ich bin aber geboren, also aufgewachsen in Eichstätten, A-Y-Stätten.
Oh, danke. Ja. Ey, was meinst du?
Also, ich das ist überhaupt nicht wichtig, ich wollte es einfach nur mal sagen.
Für mich ist das gerade extrem wichtig. Ich habe die Info nämlich auch nur auditiv bekommen,
ja,
aus deinem Mund, aus einem Video und habe genau diese beiden Örtchen auch gefunden. Eichstätt, das tatsächlich nicht so weit von Augsburg weg ist, und Eichstätten, ja, was doch schon ein bisschen weiter weg ist, also muss man sagen, aber sehr schön. Eichstätt, dann weiß
Eichstätten,
ich aber überhaupt.
Eichstätten, bei Neuss bei Augsburg.
So, und da weiß ich jetzt gar nichts drüber. Wie groß ist das denn? Ein Städtchen, ein Dörfchen, ist das groß, ist das klein?
Das ist ein Dörfchen, das ist die Ausfahrt Adelsried auf der A8, und bei der Autobahnkapelle, und da leben meine Eltern auch immer noch.
Damit haben wir jetzt den Pilgerweg für alle Benny Krepp Jünger diesen Landes schon mal beschrieben. Wunderbar, wisst ihr genau Bescheid.
Können wir mal vorbeigucken.
Genau, das heißt, du bist eher dörflich behütet aufgewachsen, kann man sagen.
Ja, und das war auch sehr, ich glaube, sehr wichtig für mich. Also ich habe gerne im Wald gespielt, habe mich gerne vollgesaut, bin gerne mit dem BMX irgendwie, habe mir Rampen gebaut und habe irgendwelche Kaulquappen nach Hause gebracht. Und also das war für mich total, total wichtig. Und habe eben dadurch auch einen Keller zur Verfügung gehabt, wo ich wüten konnte. Ne? Und das hatte zwei Effekte. Zum einen, dass ab und zu, das war dann so mein Ding. Ne? Also ich konnte irgendwie runter in den Keller und hat mir niemand reingeredet. So. Und das, also ich hatte ganz lang keinen Lehrer, ich war Autodidakt und habe halt einfach
Sechs Jahre.
Ja, ich habe 6 Jahre einfach so vor mich hin gedödelt.
Genau,
irgendwie.
Aber das müssen wir auch nochmal ein bisschen genauer aufschlüsseln, weil also der Sage nach hast du das ist das, was ich jetzt so grob weiß, mit 6 Jahren, also 2 Jahre nach Ghostbusters,
wow,
hast du das Schlagzeugspiel begonnen, ohne Lehrer. Allerdings auch irgendwie in der Zeit hast du Klavier- und Trompetenunterricht gehabt.
Also was auf jeden Fall zuerst war, war Trompete und Klavierunterricht war zuerst. Und ich glaube, Schlagzeug war dann immer so, dass da konnte ich dann machen, was ich wollte.
Was ja auch mal ganz schön ist. Aber da können wir mal ganz kurz diese Schleife ziehen, weil wie ich selber mit großem Erstaunen und sicherlich viele andere auch mit großem Erstaunen neulich festgestellt habe, als ich ein kleines Video auf Instagram gesehen habe, Benny Grepp, der auf einer Trompete spielt, wo ich dachte, huch, kann er das auch noch? Und jetzt stellt man tatsächlich fest, es war sogar vor dem Schlagzeugspiel da. War das ein Gag oder hast du damit wirklich nie so richtig aufgehört?
Nee, ich habe damit total aufgehört vor 20 Jahren. Ich habe aber vorher ziemlich viel gespielt. Ich war da im Eichstätter Musikverein, ne, zweite Trompete. Ich glaube, zur ersten hat es nicht gereicht und hatte dann auch so kleinere so Konzertwochenende, so Konzertreisen da in Traunstein, weiß ich noch, war irgendwie so eine Orchester Freizeit oder so. Und da habe ich richtig im Orchester halt eben Trompete gespielt. Das ist jetzt nichts Professionelles gewesen, nie, aber das hat schon Bock gebracht. Und ich hatte dann so kleinere Bläserensembles irgendwie, ich habe jetzt erst neulich mit einem guten Freund von ganz früher gequatscht, der hat mir dann Partituren von Jodlern geschickt, die ich jetzt gerade übe. Weil eins meiner Etappenziele ist, an Weihnachten mit dem in der Fußgängerzone wieder zu spielen.
Merkt.
Ja, man muss Ziele haben, ne?
Auf jeden Fall.
Und
Aber ich habe tatsächlich jetzt 20 Jahre nicht gar nicht gespielt und habe mir tatsächlich dann von der guten Geva eine Trompete besorgt, eine neue. Jetzt, als das mit der Pandemie alles losging, dachte ich mir, weil ich halt jetzt das auch neu, das macht total Spaß, dann neu wieder ranzugehen und mit meinem Approach jetzt ranzugehen. Ich habe ein Buch geschrieben über so Practicing Approach und so und Effective Practicing for Musicians und das tut mir gerade total gut, da einfach so das darauf anzuwenden, von so einer anderen Perspektive auch. Also, aber es ist, das klingt jetzt sehr analytisch und sehr so wissenschaftlich, es macht doch einfach Spaß. Ne? Also es macht einfach Bock. Macht total Spaß.
Das ist ja geil. Dann freue ich mich ja jetzt schon auf Grapefruit 3. Über 1 und 2 sprechen wir später. Die Gesänge werden dann wahrscheinlich durch Trompeten ersetzt. Wir werden sehen. Aber da sprechen wir später drüber. Aber das mit dem Schlagzeug, also wenn ich es richtig verstanden habe, also du, ich meine, du hast Klavier- und Trompetenunterricht bekommen und Schlagzeug spielen hast du einfach so gemacht. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass du, um an ein Schlagzeug zu kommen, deine Großeltern überredet hättest, dir eins zu kaufen. Das klingt jetzt alles ein bisschen wie, deine Eltern hätten es gerne anders gehabt, dass man im Schlagzeug war jetzt nicht allererste.
Nö, aber ich glaube Nö, also meine Eltern waren wirklich sehr supportive. Also die waren, das muss man wirklich sagen. Es gab nur, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gab, damals hat mein Vater schon hat in einer IT-Company gearbeitet, damals super hipper Kram, war einer der ersten, die Programmer studiert haben oder gelernt haben. Und das war damals so mit, ne, Star Trek-mäßig mit so Spulen und Schlaufen und großen Knöpfen und so. Also es sah aus wie so ein Wandschrank, so ein Computer, den wir jetzt wahrscheinlich in so einer kleinen, in unserem Handy haben natürlich. Und da, die hatten viel auch amerikanische Einflüsse und so. Und da hatten die dann was Neues ausprobiert und es nannte sich Home Office, was eine fantastische Idee war. Nur nicht so gut, wenn man irgendwie einen 12-jährigen Punk-Drummer zu Hause hat. Und es hat dann schon dazu geführt, dass, dass es schon mal passierte. Und das kann ich ihm auch nicht verdenken, dass als ich habe mir zum Beispiel dann so Tapes gebaut, wo ich gesagt habe, ich habe dann so ein Boxset gehabt von, das hieß Message in a Box. Das waren alle Veröffentlichungen von The Police, die es jemals gab. Und die hatte ich dann als CD-Set. Ich hatte so ein CD-Wechsler-Ding. Und dann habe ich mir als Herausforderung gemacht, wie oft ich das am Stück durchspielen kann, ohne Pause zu machen. Und dann war es halt so, dass mein Vater auch mal irgendwie dann in den Keller kam und sagte, spinnst du? Und aber das kann man ihm beim besten Willen nicht verdenken. Und nee. Aber wirklich, also sehr supportive. Meine Mutter war wirklich, da bin ich ihr für immer dankbar. Ich meine, die haben das ja ermöglicht. Das ist ja so bei Schlagzeugern, das ist ja auch mit den Zuhörern bestimmt so. Man ist da auf Hilfe angewiesen. Das ist die Fahrtservice. Ich hatte schon eine funktionierende Coverband, als ich noch nicht Auto fahren konnte. Und der Fahrtservice war halt meine Mutter, die Arme, die wirklich, also die war mein Backliner quasi. Ich meine, wie schlimm ist das? Das ist echt, oh Gott, wenn ich dran denke, ich muss nochmal Pralinen schicken jetzt nach dem Interview.
Genau, ich werde dich daran erinnern. Ich schreibe es noch in die, Shownotes.
Ja.
Liebe Frau Grepp, wenn Benny jetzt innerhalb der nächsten Woche keine Pralinen schickt, bitte mal unbedingt in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, Sie hören das.
Übrigens, wo wir gerade beim Korrigieren sind, fürchterlich, tut mir leid, aber es ist Greb.
Ich habe es fast geahnt. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, dich am Anfang des Interviews zu fragen, aber ich höre so wahnsinnig viele englischsprachige Beiträge zu dir und it's always Grab. Grab.
Ja, Grab, genau. Ja, das stimmt.
So,
das
aber
stimmt.
Benny Greb, haben wir das ein für alle Mal geklärt? Ich war mir immer, meine Freundin hat mich letztens gefragt, na, wie heißt er denn? Du sagst manchmal Greb, manchmal Greb. Es ist Greb. Liebe Frau Greb, auch hier nochmal die Korrektur. Was du gerade bei deinem Vater gesagt hast, vielleicht kommt da noch gleich die Auflösung zu einer weiteren Frage. Ich habe nämlich irgendwo, ich meine, es ist in der Bio über dein Plattenlabel, ich weiß es nicht mehr genau. Jeweils habe ich irgendwo den Satz gelesen, dass zwei USA-Aufenthalte in deiner Kindheit dich der Musik so nahe gebracht haben. Das findet man in deinen sonstigen Bios jetzt sonst nicht. Was hat es denn mit diesen USA-Aufenthalten
auf sich? Das war tatsächlich so, dass mein Vater beruflich, also auch mal wieder gut recherchiert, ich muss wirklich sagen, das ist echt investigativer Journalismus hier. Ich fühle mich gerade ein bisschen so, vielleicht sollte ich doch keinen Wein trinken. Da kommt zu viel raus. Aber auf jeden Fall, es ist tatsächlich so, dass mein Vater aufgrund seiner Arbeit, da hat irgend so eine Company gemerged mit einer amerikanischen Company. Und dann wurde er einmal vor die Wahl gestellt, so, ja, du musst in die USA. Und dann hat er gesagt, ja, wie soll ich das denn machen mit meiner Familie? Wie stellt ihr euch das denn vor? Und dann hat er irgendwie verhandelt, dass er seine Familie mitnehmen kann. Was das Kultusministerium nicht so eine gute Idee fand. Aber ich schon. Und meine Eltern, also meine Mutter zum Glück auch. Und dann, das hat dazu geführt, kurzum, dass wir, als ich 8 Jahre alt war, einmal 3 Monate dort gelebt haben, in San Diego und Los Angeles. Und als ich 12 war, nochmal über ein halbes Jahr.
Das ist ja eigentlich eine total geile Zeit für sowas. Mit 12 Jahren, ein halbes Jahr in der Gegend da.
Ja, es war auch wirklich so, dass ich eben vorher, also natürlich nicht, also als 8-jähriges Kind, natürlich nicht Englisch gesprochen habe. Und als ich 12 war, dann doch relativ gut, so. Aber das ist jetzt nur so ein akademischer, was viel wichtiger war, dass im Prinzip so den Niedergang meiner Schulkarriere langsam so eingeleitet hat. Und den Heraufgang von ein paar anderen Sachen. Also das kann man in Deutschland ganz schwierig erklären. Ich versuch's trotzdem mal. Nichts konnte mich darauf vorbereiten, auf das Level von Entertainment und Showmanship, was mir in den USA widerfahren ist. Also gerade als Junge, als junger Junge. Und ich habe mir da jetzt erst mit meiner Freundin mich drüber unterhalten. Natürlich kann man mit 17 irgendwie ins Drummer Collective oder so oder kann nach LA bei jemandem Unterricht nehmen oder so. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist aber, als Kind das kulturell irgendwie so als einfach mal Breitseite irgendwie ins Gesicht geklatscht zu bekommen. Zum Beispiel, wenn man ins Disneyland geht und da dann so jemand wie Peter Erskine irgendwie spielt. So, das ist einfach, ich meine, natürlich kann man Peter Erskine auch woanders sehen, aber es ist, ich habe das einfach, das gab es in Deutschland so nicht. Ich weiß nicht, ob es heute so gibt, ich glaube nicht, aber so dieses Level von wir gaukeln hier was vor, wenn man es negativ ausdrücken will, wenn man es positiv ausdrücken will. We put on a fucking show. Wir machen hier wirklich jetzt mal, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also, und ich habe es einfach geliebt. Also, und ich liebe es immer noch. Ich bin immer noch jedes Jahr mindestens einmal im Disneyland. Also,
Tatsache, ja.
Ich bin absoluter Fan. Ich werde das nie vergessen. Und seitdem habe ich auch ein bisschen Recherche gemacht und ich bewundere einfach diese Art von, okay, wir entführen dich in eine Traumwelt und also zum Beispiel, wenn man im Disneyland, kleines Beispiel, was mich so fasziniert, die wollen, dass man da reingeht und einfach irgendwie sorgenlos ist, ne, dass man in so einer Traumwelt irgendwie, was auch immer man für einen Scheiß irgendwie gerade erlebt hat und jeder erlebt Scheiß, dass man das da nicht erlebt. Zum einen haben die erfunden, diese ganze Geruchssachen, die später auch nach Deutschland gekommen sind. Also von wegen, wenn du eine Bäckerei hast oder eine Zuckerbäckerei, dann geht die Abluft nicht einfach nach oben, sondern die Abluft wird umgeleitet und geht in die Einkaufsstraße, ne, unten rein, damit es nach oben geht, damit du es riechst und denkst, oh, das ist Donuts. So, das hat Walt Disney erfunden. Ne? Das haben die in Disneyland pioniermäßig da eingeführt. Unter anderem gibt es unterirdische Gänge, damit man nie eine Mickey Maus sieht, die mal ihren Helm abnimmt, ne? Sondern ja, die können tatsächlich dann unterirdisch irgendwie, haben da so Chill-Out-Räume und so weiter. Aber das Krasseste ist, wenn man zum Beispiel in Disneyland jemand fragt, Entschuldigung, wann schließt der Park? When does the park close? Dann sagt selbst ein Straßenfeger in dem Park, the park is open until 7. Huh. Die werden nicht sagen, der Park schließt irgendwann. Der Park has open. Also es wird irgendwie positiv alles gephrased. Also diese Art von, wie das irgendwie da alles zusammen geschustert ist, das kann man auch nicht immer haben. Also um Gottes Willen, ne? Ich will nicht so leben, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. So werden da teilweise auch Shows und Bands organisiert und so wird irgendwie mit Marketing umgegangen und das war eine Ansage.
So wie es sich liest in dem Infotext, auf den ich gerade angespielt habe, klingt es wie, und das kann ich mir in der Zeit, von der wir gerade sprechen, ich meine, wir sprechen jetzt, nehmen wir mal deine Reise mit 12, das war dann Anfang der 90er, das heißt
wo Ghostbusters 2 übrigens gerade rauskam,
so,
also nur mal so als Zeitrechnung.
Gut, das war 92, alles klar. Also wir sind jetzt Ghostbusters 2. Streaming, YouTube, dieser ganze Basel war noch weit entfernt.
Ja.
Das heißt, der Zugriff auf Musik, also das ging über Radio und über Platten kaufen oder über CDs kaufen zu der Zeit, glaube ich schon.
Ja.
Hatte es, also gab es so ein nachhaltiges, tatsächliches musikalische Eindrücke, Bands, Künstler erleben, als du in den Staaten warst, die man hier so einfach nicht mitgeschnitten hat? Oder ist das mehr Legende?
Nee, das war schon so, dass, also dadurch, dass mein Vater, glaube ich, ein total schlechtes Gewissen hatte, dass wir über die Woche da immer irgendwo festsaßen, in so einem kleinen Village irgendwie, war, glaube ich, die Ansage, am Wochenende machen wir was mit den Kids. Wir machen irgendwas mit den Kids. Wir fahren zum Grand Canyon, wir fahren nach Disneyland, wir fahren zu SeaWorld, wir fahren zum Konzert, wir schauen uns Joe Cocker an, wir schauen uns, also wir haben da tatsächlich einige an Konzerte gesehen und einiges an Shows. Aber allein das Level von den Street Musicians, also so Straßenmusik, wie man das hier bezeichnet, ne, war einfach fucking mindblowing. Also es war wirklich, es war echt unglaublich. Ich meine, man muss dazu auch sagen, fairerweise, ich glaube, wenn ich damals schon in Hamburg gelebt hätte, wäre ich vielleicht auch was anderes gewohnt gewesen. Aber um das in den Kontext zu setzen, es war wirklich, ich war ein Dorfjunge, der mit Stöckchen gespielt hat und ist dann irgendwie einmal ins Disneyland gegangen. Das hat mir einfach die Sicherungen durchgebrannt. Das war, das war einfach ein Kulturschock irgendwie, ja. Im positiven Sinn.
Ja. Und dann sind wir ja auch in der Zeit, also mit 12 Jahren, Ghostbusters 2 Zeit, in der du dann auch endlich Unterricht bekommen hast, nach 6 Jahren autodidaktischem Herumtrommeln.
Genau.
In der Zeit bis dahin hast du tatsächlich rumgetrommelt.
Genau.
Oder was hast du da gemacht? Also du hast wirklich, oder hast du dir irgendwelche, wie gesagt, YouTube, irgendwelche Tipps abholen, ging nicht damals. Also Platte an, losballern.
Nee, es war tatsächlich so, dass damals auch schon langsam es anfing, dass ich so DCI-Videos, das waren die Vorgänger, die wurden später Hudson Music, und da konnte man sich von Dave Weckl und Steve Gadd und Dennis Chambers und ich meine, das kam zwar erst, wo ich vielleicht so 14 war oder so, also das war ein bisschen später, aber das war so die Zeit, das war tatsächlich wichtige Education für mich. Und ich habe wenige Kollegen in Deutschland, die das so erlebt haben. Für viele war Unterricht.
Also ich kann mich an so das erste Lehrbuch von Dave Weckl durchaus noch erinnern, dass so die, also wo so Basic Grooves und so von ihm auch erklärt werden.
Ja.
Was heutzutage, sorry Dave for that, aber es ist aus heutiger Perspektive echt, na sagen wir mal, kein sehr, ich will ihn nicht beleidigen, aber es ist kein sehr schönes Buch aus heutiger Perspektive. Damals war es aber natürlich groundbreaking.
Nee, also was ich aber meinte war, für die meisten war aber trotzdem, das war parallel zum Unterricht irgendwie. Ja. Also die hatten ihren Lehrer, man geht zu einem Lehrer und da. Und für mich war das so, dass das meine Hauptquelle erstmal war. Mhm. Und dieses Contemporary Drummer Plus One zum Beispiel von Dave Weckl und so war ein absoluter Durchbruch. Das ist heute nicht mehr so außergewöhnlich, aber das war das Drumeo, ja, und Hudson Music.
Aber davon rede ich auch nicht. Das ist ja, also da habe ich mir auch extra noch Playbacks von gezogen und so, weil ich davon Tracks einfach so fantastisch fand und unbedingt spielen wollte. Aber es gab auch so wirklich so Basic-Bücher, wie spielt man einen Rockgroove? Und das war für damalige Verhältnisse natürlich ein fantastisches Buch für heutige.
Genau, das war das Einzige, was ich kannte damals.
Genau,
das war das einzige Playback-Buch, was ich hatte damals. Und insofern hat das alles einen speziellen Platz in meinem Herzen. Also ich muss wirklich sagen, ich bin Dave Weckl, ich habe es ihm auch mal gesagt, irgendwie, wahrscheinlich mehrmals auch, bis er mir dann gesagt hat, hör auf jetzt, geh weg von mir. Ich schuld dem was. Ich schuld wirklich Dave Weckl, bin ich viel schuldig, weil seine Produkte und sein Influence und wie, dass er sich entschieden hat, was zu teilen, was jetzt Leute wie den Collier zum Beispiel sich dagegen entschieden haben. Ich liebe Winnie trotzdem und er ist der Hammer, aber das war schon so ein, man durfte da in die Tür gucken und das war für mich also mindblowing, wirklich.
Ja, na, er war da auch so eine Art Pionier, ne, was so den Educational Artist angeht. Er war der erste wirklich namhafte Drummer, der so Lehrbücher rausgebracht hat, der, wie du schon sagst, zugelassen hat, dass man dahinter schaut, also auch immer weiter. Irgendwann hat er, nachdem er selber nochmal viel Unterricht hatte, seine Spieltechnik immer völlig umgestellt, hat auch das nochmal ganz ausführlich erklärt, wie er jetzt alles anders macht und so. Aber das hat er damals in den, Ende 80er, Anfang 90er, als erster großer Drama so in der Form gemacht. Das war schon sehr, sehr bemerkenswert.
Kleine Nerd-Information. Ich glaube, der erste, der jemals einen Videokurs aufgenommen hat über Drum-Technik und Drum-Workshop-mäßig und so, war tatsächlich Ed Thigpen. Das hat mir Rob Wallace damals erzählt von DCI. Das war das erste DCI-Video, was es jemals gab. Nämlich eine gefilmte Klinik von Ed Thigpen im Drummers Collective. Und Rob Wallace, die waren eben auch Mitbesitzer vom Drummers Collective. Deswegen habe ich die auch kennengelernt dann. Und und dann Yogi Horton. Es gab dann so zwei, drei so Leute.
Na gut, sagen wir mal, Dave war der Erste, der es auch marketingtechnisch auf so eine Größe geschafft, also auf so eine Vermarktungsgröße geschafft hat. Ja. Und was mich angeht beispielsweise, das war damals, glaube ich, nicht als Schulungsvideo gemeint, aber ich persönlich bin ja, genau wie du, bin ich eigentlich ein bisschen zu jung dafür, aber ich habe es Gott sei Dank von älteren Verwandten auf Video gehabt. Ich hatte eine Riesenkollektion mehrerer Staffeln von Super Drumming, wo genau auch solche Leute, also auch Ed Thigpen übrigens, aber eben die ganzen Leute, die Pete York da eingeladen hat, einfach getrommelt haben. Das war mein damals bin ich Simon Phillips Fan geworden und da habe ich einfach so die ganzen Leute gesehen, wo ich dachte, es geht, das will ich werden. Lustigerweise sehr viel mit Peter Wölpel, mit dem du ja später auch noch gespielt hast.
Ja, total geil. Ich hab Peter immer wieder diese Videos vorgehalten, wo er so puffige Sakkos anhat.
Irgendwie. Aber das war so richtig 80er Jahre, da waren wir beide noch ein bisschen zu jung, um das im Fernsehen zu sehen. Wohlgemerkt, das kam, wenn ich mich nicht täusche, ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen einfach. Also eine Sendung, die ein amerikanischer Star-Trommler, britischer Star-Trommler, Entschuldigung, muss man damals sagen, also Pete York erfunden und produziert hat, in der sich ein Drama nach dem anderen die Klinke in die Hand gedrückt hat. Die haben da mit einer festen Band, also für alle ZuhörerInnen, die das nicht kennen, das war einfach tatsächlich das Konzept der Sendung. Jede Sendung hatte mehrere Weltklasse-Star-Trommler als Gäste. Es gab eine feste, fantastische Studioband und die haben da einen Trommler nach dem anderen durchgeschleust. Es gab auch eine Staffel hatte mal ein Thema, das war West Side Story. Andere waren einfach, die haben einfach gemuckt und wurden interviewt und da hat man Performance gesehen, das hat man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Ja, Hammer.
Das möchte ich mal kurz festhalten. Fantastisch. Ja, ja. Das möchte ich gerne, liebe ARD, liebe ZDF, ich bin ja treuer GEZ-Zahler und ich freue mich.
Ja, man hat ja auch keine Wahl.
So, und ich mache das auch ganz gerne, aber ich freue mich natürlich, wenn ich sowas auch mal wieder irgendwann, ich hätte hier ein paar Leute am Bildschirm, die da mitmachen könnten. So, wie war das eigentlich damals? Ich meine, du hast von 6 bis 12, also von 2 nach Ghostbusters 1 bis Ghostbusters 2 ohne Lehrer, dann mit Lehrer.
I appreciate the effort.
Ich gebe mir eine Mühe, ich muss ja mal umrechnen. Aber damals, also warst du damals schon so ein, Alter, guck dir mal den Typen an, Übetier? Hast du schon Stunden am Set verbracht und hast gemacht und getan?
Ich habe sehr viel Zeit am Set verbracht, ja. Aber da ist nicht so viel rausgekommen.
Okay.
Also an der Zeit lag es nicht.
Gut, aber du hast dann trotzdem, also du hast viel Zeit da verbracht und hast dann trotzdem, jetzt wird es langsam schwierig mit der Umrechnung, 5 nach Ghostbusters 2 mit 17. Du hast deine mittlere Reife gemacht. Du hast mal irgendwann in einem anderen Interview zerknirscht zugestanden, dass du nicht das Abitur gemacht hast. Nein, du hast deine mittlere Reife gemacht.
Ja.
Und bist auch Stantepede nach Dinkelsbühl gegangen und hast da vielleicht kannst du mal kurz, also du bist nach Dinkelsbühl gegangen an die Berufsfachschule für Musik.
Das ist die Bezeichnung, genau.
Genau, kannst du mal kurz erklären, was das eigentlich ist?
Also ich versuche es mal noch einfacher zu erklären. Der Gedankengang war, das Kind ist doch die ganze Zeit eh nur im Keller und spielt Schlagzeug oder macht irgendwas mit Musik. Was soll der denn jetzt beruflich machen? Und dann war das eben das Naheliegendste. Und dann guckt man eben rum und besorgt sich Prospekte und sonst irgendwas. Wie gesagt, Internet gab es noch nicht. Und dann gab es damals, jetzt gibt es ganz viele davon, aber damals tatsächlich war das die einzige, oder ich glaube die eine von zwei staatlichen Schulen, wo man Rock, Pop, Jazz studieren konnte und private gab es sowieso noch nicht, also davon mal ganz abgesehen, aber wo man eben, weil es war klar, dass ich eben nicht, obwohl ich da hohen Respekt davor habe und das ist alles wunderbar, aber ich, mein Herz schlägt jetzt nicht für tolle Timpani-Technik oder Marimba spielen, sondern ich wollte Drumset spielen, also ich bin ein Drumset-Player, stand auch auf Jazz, dann damals war so, kam ich dann in Jazz rein und hab mich darin verliebt und das war einfach so, okay, aber deswegen will ich jetzt nicht ein klassischer Schlagzeuger werden im Orchester oder so. Und das war der einzige Anlaufpunkt tatsächlich. Und da habe ich mich aber trotzdem auf jeden Fall irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen, mich im Klassikzweig beworben und im Rockpop-Zweig. Und habe beides tatsächlich bestanden sogar, zu meinem großen Überraschen, ehrlich gesagt, weil das war so ein Ausprobierding für mich. Weil ich war, ich glaube, ja, 17 und das war eigentlich noch nicht da so jetzt von zu Hause ausziehen. Also, und es war auch so, dass die gesagt haben, ich bin eigentlich noch zu jung dafür. Man müsste eine Sondergenehmigung einholen. Und das war dann auch so. Ich habe da irgendwie die haben da irgendwas gedreht, damit ich dann da schon studieren durfte. Und das hieß aber für mich, okay, du ziehst jetzt von zu Hause aus und ja, hoffentlich überlebst du. Kannst du Spaghetti kochen? Nee? Ja, hast du Pech gehabt.
Also, wie ging das überhaupt? Also ich habe mich das häufiger mal gefragt. Ich habe jetzt diesen Move nicht gemacht und hätte jetzt auch gesagt, das hätte ich mit 17 gar nicht gekonnt. Ich wüsste gar nicht wie. Ich weiß gar nicht, wie ich mir das hätte leisten können. Das war ja nun mal, also
nee, dadurch, dass es eine staatliche Schule war, musste man sich das auch nicht leisten können tatsächlich. Ne? Also das war wirklich, das Tolle daran. Sonst hätte ich es mir auch nicht leisten können. Aber ja. Das war wirklich toll, dass man durch diese Schule, dass ich da Zugriff auf damals eben Udo Dahmen hatte und aber auch viele andere, wie eben Peter Wölpel. Es waren und auch natürlich viele tolle Kollegen, die da waren, von denen ich sehr viel gelernt habe. Also wo auch lange Freundschaften raus entstanden sind. Wie das immer so ist.
Ich glaube, ich meine mal irgendwann vor langer Zeit gelesen zu haben, dass du da zusammen mit Pola Roy warst. Kann das sein?
Genau. Oder? Ja, ne? Ich bin Trauzeuge von Wir sind Helden.
Tatsache, ja?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob das zu undiskret ist, das zu sagen, aber ich glaube nicht. Also, wir waren sehr gut befreundet. Wir waren, Pola war eigentlich, also ich nenne ihn Sebastian, aber Pola war für mich immer so ein, wie so ein großer Bruderfigur. So, wir haben viel zusammen rumgehangen, tatsächlich, und sind auch zusammen dann nach Hamburg gezogen und haben zusammen diesen Popkurs irgendwie gemacht. Also saßen da wirklich zusammen in seinem schwarzen Golf und sind dann nach Hamburg gefahren. Also, das war schon. Das war so unser Abenteuer.
Und ich habe das mal in einem Interview mit ihm gelesen und ich fand das irgendwie total lustig, weil ihr beide wart für mich immer so die beiden langen Lulatsche, die irgendwie beide cool geschlagzeugert haben. Der eine halt irgendwie auf diesem technisch hohen Niveau und der andere in dieser geilen Band. Und das war also so, ich fand das, dieses, ach, die haben wir noch zusammen gelernt, das ist ja witzig, das passte so gut für mich.
Ja, wir haben uns auch gegenseitig immer damit aufgezogen. Also er hat immer so dieses, ach, dieses virtuose Zeug und bla. Und ich war immer so, ja, eine Band und produzieren und da. Und das war immer so, aber ja, wie das unter Brüdern eben so ist, also wenn auch nur im Geiste. Wir haben tatsächlich vorgestern zum ersten Mal seit so gut 10 Jahren mal wieder miteinander gesprochen. Wir hatten ganz lange jetzt keinen Kontakt und das war ein wahnsinnig tolles, schönes Gespräch. Also ja, wollte ich einfach nur sagen, weil es sich so trifft. Großartig. Das war echt, ich habe ihn sehr lieb, das ist ein toller Kerl.
Ja, das ich bin mir natürlich 100% sicher, dass er diesen Podcast sich auch anhören wird und an dieser Stelle sagen wird, ich dich auch, Benni. okay, also du warst dann erstmal, jetzt sind wir erstmal noch immer noch mit 17, also 97.
Du lässt nicht locker, ne? Also,
na, auf gar keinen Fall.
Ich versuche dich immer ein bisschen abzulenken und du kommst immer wieder auf die Fakten zurück.
Ja, leider ja. Du kannst mich ablenken, das ist gerne. Wir können jede Klammer aufmachen, aber ich schließe sie auch immer wieder.
Das ist wirklich sehr verstörend, muss ich sagen. Ich muss weg. Ich habe jetzt auch nicht keine Zeit mehr eigentlich. Nee, Quatsch.
Genau. Hau rein. War Dinkelsbühl, also du bist nach Dinkelsbühl gekommen, hast es gerade schon kurz fallen lassen, dort den ja für viele schlagzeugerische Karrieren maßgeblich wichtigen Udo Dahmen kennengelernt. War das Zünglein an der Waage zum Profi werden oder kam die Entscheidung schon, bevor du ins Auto nach Dinkelsbühl gestiegen bist?
Also ich hatte keinen Plan B, sowieso nicht. Also insofern, mir war klar, dass ich Schlagzeuger bin. Aber natürlich war Udo und diese ganze Institution und diese 3 Jahre, die ich da verbracht habe, manche haben ja nur 2 da verbracht oder was auch immer, aber war unfassbar wichtig. Weil für mich war natürlich, ich war immer so ein bisschen Nerd und Weirdo in der Schule und so. Nicht auch zuletzt, weil ich durch diese USA-Aufenthalte dann teilweise Klassen wiederholen musste und nicht Anschluss gefunden habe und so. Und es war so ein bisschen Kuddelmuddel dann. Und man hat sich vielleicht auch hier und da mal Sorgen gemacht um den Jungen. Und als ich dann nach Dinkelsbühl kam, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, angekommen zu sein.
Also weil ein bisschen, auch alles Nerds.
Genau, weil so ein bisschen salopp ausgedrückt, die sind ja alle so bescheuert wie ich. Also die sind ja alle so, die finden das eben nicht komisch, bis 3 Uhr morgens irgendwelche Platten zu hören und zu sagen, ey, was macht der da? Das gibt's doch nicht. Und es hat sich zwar dann rausgestellt, dass ich doch noch ein bisschen nerdiger war als viele da, doch, aber aber trotzdem war ich da wirklich in bester Gesellschaft. Und es war auch so, und das darf man auch nicht vergessen, dass ich natürlich so ein bisschen so dieses Ding hatte, ich war der beste Drummer im Dorf. So, weil ich halt der Einzige war. Und als ich dann nach Dinkelsbühl kam, habe ich erstmal den Kopf gewaschen bekommen, weil da natürlich auch Leute über mir waren und schon länger studiert haben und so. Und das hat mich wahnsinnig motiviert, weil ich plötzlich gemerkt habe, so, oh, aha, da geht aber noch einiges, mein Lieber. So, und da ist mit Green Day und Police im Kreis spielen, so, das ist nicht alles. Und das war total super für mich, weil ich zu der Zeit auch, und das muss ich auch ehrlich gestehen, wenn wir gerade auch so tiefenpsychologisch werden, ich war extrem competitive auch, weil mir das eigentlich gestunken hat. Also erstmal aus meinem kleinen Teich, wo ich der dickste Fisch war, plötzlich da rein, weil das war mein einziges Identitätsfindungsding, ne? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Schiss vor Frauen, ich weiß nicht, wie man mit denen redet, irgendwie, ich habe keine anderen Hobbys und so, aber Trommeln, da macht mir so schnell keiner was vor. Nicht mal mein Dad, nicht mal meine Eltern. Ich habe da wirklich was Eigenes gefunden, so, weißt du? Normalerweise in dem Alter labern einem die Eltern immer rein, was so besser wäre und was gut wäre und so. Und ich hatte da was Eigenes für mich gefunden. Ich glaube, jeder findet was anderes für sich in diesen Teenie-Jahren, ne? Was so Character-Building ist. Für mich war es das. Und dann kam ich nach Dinkelsbühl und plötzlich waren da alle, die viel besser ausgecheckt haben, dies und jenes und so. Das war natürlich erstmal ein ganz schöner Tritt in den Arsch. Und das war super für mich. Weil ab da ging es dann wirklich, wirklich los.
Jein. Du hast mal gesagt, du hast diese 3 Jahre Dinkelsbühl gemacht. Und dann bist du, wie wir jetzt wissen, mit Pola Roy von Wir sind Helden nach Hamburg gezogen. Tatsächlich, da weiß ich nicht genau, ich weiß, du hast in Hamburg dann auch noch deinen Zivildienst gemacht, aber du bist erstmal nach Hamburg gegangen für den Popkurs.
Genau. Also der Popkurs war für mich so, ich mach das jetzt mal. Und dann hat sich da leider auch eine Band geformt, die irgendwie, dann haben wir da einen Produzentenvertrag gekriegt und also,
das ist eine Hip-Hop-Band, ne?
Genau, da hat sich Wir sind Helden geformt und Otterpost damals. Und Otterpost, und wir waren die einzigen, ich glaube, Otterpost war die erste Band, die einen Produzentenvertrag bekommen hat. Und da dachte ich erstmal, irgendwie, Wir sind Helden war dann viel, viel erfolgreicher natürlich. Und aus Otterpost wurde leider nichts, aber, also was heißt leider nichts? Wir haben das 5 Jahre versucht, irgendwie nach oben zu halten und dann haben gearbeitet wie die Schweine. Aber es war eben nicht dieses, also wir saßen da auch in irgendwelchen Platten, bei irgendwelchen Plattenfirmenbüros, die gesagt haben, ja, wir machen das irgendwie bla bla bla. Und ich dachte, oh Gott. Aber der Popkurs an sich war eigentlich erstmal so ein Ausprobierding. Und weil das dann passiert ist, war ich so, oh Gott, ich muss ja nach Hamburg ziehen, das geht ja total ab. Und das war dann so ein Entscheidungshelfer, wo ich mir dachte, ich muss mein Zivi in Hamburg machen. Mensch, dann kann ich mir ja vielleicht ja sogar eine kleine Wohnung irgendwie oder so. Und dann ging so ein Spannungsfeld auf von, ich will idealistisch diese Band machen. Ich mache den Zivi. So, und wenn die Uhr tickt, wenn der Zivi aus ist, so dann eine Hamburger Wohnung zu bezahlen, als jemand, der idealistisch so eine Hip-Hop-Band macht mit schweinischen Texten und Verkleidung. Das war so ein bisschen Zappa-esque und so ein bisschen so.
Wie, und dann war es gar nicht erfolgreich? Ist ja komisch.
Ja. ja, und das, und deswegen, also so meine Oma hat dann auch immer gesagt, Mensch, wann hörst du denn nicht auf mit dem Quatsch, kommst du wieder zurück nach Bayern und so. Ne? Also es war schon so dieser Style irgendwie. Und ich weiß, dass mir damals dann dieser Druck, glaube ich, im Nachhinein auch geholfen hat, zu sagen, dann so ein bisschen trotzig zu werden. Das ist bei mir manchmal so, wenn man mich so in die Ecke drängt oder so, dann plustere ich mich erst richtig auf.
Jetzt
so, erst also, richtig ja, gemacht, ja, ja, so, also ich habe da so ein bisschen so einen Trotz und das war so, nee. Also Bayern ist wunderbar. Ich finde Bayern super und ich besuche meine Eltern gerne. Ich finde das hammermäßig. Aber dadurch wurde dann plötzlich so, nach Bayern zurückgehen, ist gleich Versagen. Ne? Und deswegen war für mich so, habe ich mir als Regel gesetzt, wenn du nach dem Zivi dich nicht sofort selbst finanzieren kannst, mit Unterricht, Spielen, Jobs, was auch immer, Studiokram, was auch immer, dann gehst du zurück nach Bayern und dann war's das.
Und das war dann dieser entscheidende Punkt, weil also es liest sich schon sehr so, und so scheint es auch zu sein, dass der Schritt nach Hamburg war der Schritt in die Professionalität. Also da ging es dann los, dass du auch Jobs hattest, also genau, dass du Engagements hattest. Du selber hast mal gesagt, dass da für dich auch der Punkt war, viele haben nach Dinkelsbühl sozusagen aufgehört, also haben dann angefangen an Schulen zu unterrichten oder in Bands zu spielen, und für dich war das dann, nee, jetzt geht's für mich richtig los, ich will jetzt fange ich richtig an zu üben, und hast dann eben auch, ja, wie gesagt, deine Profikarriere eigentlich begonnen. Wie ging das denn? Hat der Popkurs da? Also ich frage mich immer,
ich muss da kurz einmal einhaken. Ja. Entschuldigung. Also ich würde nicht sagen, was ich mit dem aufgehört meinte, war dieses krasse Üben. Also ich hatte nach Dinkelsbühl noch das Ziel zu sagen, ich habe gerade erst angefangen mit meinem Instrument. Ich möchte es auf ein ganz anderes Level heben. So, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe eigentlich erst nach dem Studium. So, ich will sehen, was da geht. Ich will einfach, ich muss das einfach noch mehr auschecken. Und ja, deswegen war für mich aber auch dieses Geld verdienen, das war rein pragmatisch. Mir war das völlig egal, ob ich mit einer Matratze irgendwo und wie, also wie meine Wohnung damals aussah, das kann man sich nicht vorstellen. Also es war wirklich so scheuklappenmäßig. Da habe ich auch erst, als ich mit Pola wieder gesprochen habe, da hat er nochmal drüber gelacht. Ich habe versucht, so ein bisschen mitzulachen. Aber es war wirklich, ich habe wirklich fast alles aufs Essentielle ausgeblendet, und das Essentielle war für mich Üben, Bandarbeit, irgendwie das. Also ich habe keine Party gemacht, ich bin nicht irgendwie so, das gab's für mich alles nicht. Also dazu muss man auch wissen, dass ich damals extrem dogmatisch war. Ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe keinen Kaffee getrunken, das war alles für mich so Tunnelblick, ne? Und dem habe ich viel zu
verdanken. Also die Jobs, die du dann angenommen hast, also die Engagements, von denen man so weiß, ne? Also man weiß jetzt von, also nach deinem Wikipedia-Eintrag, über den wir uns auch nochmal unterhalten müssen übrigens, später. Ja. Also bist du irgendwie nach Hamburg gegangen, und das war ja 2000, du warst 20. Und dann gibt's so 5 Jahre, wo nicht so ganz klar ist, was da war. Natürlich Popkurs und so, Zivi. Das erste, ich mache die Engagements jetzt übrigens an den Plattenveröffentlichungen fest. Da mögen die Jahreszahlen nicht genau stimmen, aber du hast dann zum Beispiel bei Strom und Wasser gespielt. Das war ja eher so ein politisch punkiges, akustik-punkiges Projekt von Heinz Ratz, von so einem jetzt auch sehr
solider Macher-punkig, ja.
Genau, so die erste Platte mit dir kam da 2005 raus. Ich nehme an, dass das Engagement in der Band auch um die Zeit, da hast du aber ziemlich lange gespielt. Ich glaube, 5 Jahre hast du da, glaube ich, gespielt, ne? Oder noch länger.
Wir haben ziemlich viel getourt am Anfang, und ich bin dann irgendwann raus aus dem Live-Spielen und habe dann nur noch die Platten gespielt.
Ah, okay. Ja, weil du auch parallel, also du hast dann, also was ich eigentlich sagen will, ist, du hast so die Sachen, die ich so rauslesen konnte aus deiner Diskografie. Du hast eben dieses Strom und Wasser gespielt, was übrigens, ich habe mir das angehört natürlich alles, und also nicht alles, aber ich habe mir viel davon angehört, von den Sachen, die du gespielt hast. Und als ich Strom und Wasser gehört habe, dachte ich, what? Das passte so gar nicht zu dem Benny Grepp, den ich so musikalisch kannte. Liebe Zuhörerschaft, hört euch das mal an. Das ist streckenweise wirklich sehr, sehr lustig. Und ihr werdet Benny streckenweise auch gar nicht wiedererkennen. Aber ist wirklich cool. Dann hast du aber auch lange Zeit, ein bisschen später, bei Nils Wülker gespielt. Du hast dann noch
etwas später. Es sind zwei wichtige Bands da gar nicht drin, weil die so Plattenfirmen Hickhack-mäßig und so dann untergegangen sind. Also eben Otterpost, wo wir wirklich ein paar Platten gemacht haben. Und Jerobeam, das war eine Band, wo ich auch mit der 5 Jahre gearbeitet habe. Das waren so 2000 bis 2005 haben wir damit relativ viel getourt. Und
Jerobeam, was war das?
Das waren 2 oder 3 Platten, die mit dem Singer-Songwriter Lennart Salomon, und da haben wir wirklich wahnsinnig viel gespielt und viel gemacht, aber das ist leider eben dann im Sande verlaufen. Aber
es erklärt diesen 5-Jahre-Lag, von dem ich gerade gesprochen habe.
Ja, und Ron Spielmann ist dann auch noch jemand, da hat das auch schon angefangen in der Zeit. Also ich hatte einfach damals dann diesen Cut für mich. Im ersten Jahr habe ich einfach Panik gekriegt nach dem Zivi und habe einfach gesagt, okay, oh Gott, ist das Hamburg teuer irgendwie. Und dann habe ich eben in so ein paar Coverbands gespielt und war da todunglücklich mit und habe dann halt den Schritt gemacht und gesagt, ich mache keine Covermusik mehr. Und habe dann eben, das sind vielleicht diese 5 Jahre, wo ich gesagt habe, ich möchte nur mit Künstlern ihre Musik erarbeiten oder möchte halt dann im Studio für die arbeiten oder was auch immer. Aber ich möchte eigenes Zeug machen, kreatives Zeug machen. Ich mag dieses ganze, ich möchte dieses ganze Gala und ich, wie gesagt, ich mag nicht sagen, dass es scheiße ist oder was auch immer, aber es war einfach nicht das Richtige für mich.
Genau, es war nicht deins, aber das fällt ja, wie gesagt, in deiner Diskografie auch wirklich aus, weil du das gerade schon, also, ne, Strom und Wasser, Nils Wölker, Ron Spielmann hast du gerade eher, also ich habe die Platte, ich kenne Ron Spielmann schon tatsächlich, möchte ich meinen, länger als ich dich kenne, unfassbarerweise, aber ich kenne den seit der Intelligent People, das war, glaube ich, 2001.
Ja, super.
Da habe ich ihn schon live gesehen mit einer wahnsinnig großen Band und war total fasziniert
von dieser Lasern,
Band. Das war, genau, mit Background-Gesang, das war total irre. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es dieses Ron-Spielmann-Trio gibt und den Typen auf dem Foto kenne ich doch. Was das denn? Das habe ich total gefeiert. Ihr habt zwei Platten gemacht, glaube ich, ne? Eine live und eine Studioplatte. Auch wirklich fantastisch. Du hast auch noch andere Produktionen gespielt, aber immer von so Künstlern, also du hast viel mit Stoppock gespielt, das war eher so Blues. Du hast auf der zweiten Soloplatte von Thomas D. gespielt, Lektion in Demut. Ich glaube, es war die zweite. Du hast auch noch mal irgendwann bei Mark Forster gespielt, habe ich gelesen.
Ja, ich habe einfach ein paar Songs, das war eine Studiosache. Also es waren wirklich drei Tage gespielt.
Aber was ich sagen will, die Sachen, auf denen du spielst, das liest dich schon wieder, das war jetzt nicht völlig egal, wo ich das spiele. Das waren immer irgendwie alles Künstler. So. Also ich habe mich gefragt, als jemand, der jetzt am Ende jetzt nicht der typische First Course Studio-Drama ist, also das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, ich meine, du bist im Gegensatz zu anderen Kollegen nicht derjenige, bei dem ich auf die Diskografie gucke und da sehe ich 200 Produktionen von Hinz und Kunz und Tralala, sondern eben genau sehr ausgewählte Produktionen, wenn dann. Und in der Produktionsauswahl ist es ja eine streckenweise scheinbar auch egal, wie famous das am Ende wird oder ob das irgendwie chartet oder so. Das ist ja scheinbar völlig Wumpe. Wonach hast du denn entschieden, was du jetzt spielen möchtest?
Worauf ich Lust habe. Also es ist, ich bin da wirklich, also zum Beispiel wirklich dieses Fame-Ding und dieses das interessiert mich überhaupt gar nicht. Ich habe mal Kontakt gehabt mit so einer Band, ich würde den Namen jetzt, glaube ich, einfach mal nicht nennen. Da war ich dann mal, habe ich irgendwie zwei Alben eingespielt. Und dann war ich zu Gast in der, ja, ich sag jetzt einfach mal, es wird wahrscheinlich eh niemand finden. Also zu Gast in der Oliver Geissen Chartshow mit dieser Band. Und ich weiß nicht, das kennt heute auch eh keiner mehr. Also meine Cousinen fanden das toll zum Beispiel. Das war das erste Mal, dass die dachten, oh ja, der Mensch, aus dem ist doch was geworden. Und für mich war es ein absoluter Tiefpunkt. Ich saß dann irgendwie, und wie gesagt, ich sage nicht, dass die menschlich irgendwie, ich kenne die ja als Menschen nicht, aber einfach das, was sie als Künstler für mich bedeuten. Ich saß dann danach beim Catering dann neben Jürgen Drews und Scooter und habe einfach für mich entschieden, ich bin vom rechten Wege abgekommen. Und deswegen ist so dieses ganze Pop-Business ist für mich so ein bisschen, ich freue mich dann manchmal über Anfragen. Ich sag meistens nein, aber ich freue mich dann über Anfragen, die toll sind. Also diese Mark Forster-Platte zum Beispiel, auch mit dem Produzenten und wie das Writing war, da habe ich mich drüber gefreut, weil das waren so Questlove-artige Beats und da meinten so, hey, irgendwie, wir glauben, du könntest das hinkriegen und dann habe ich das eben gemacht. Da bin ich auf meinen Output und die Platte dann auch stolz drauf. Also ich sag, so, das ist alles fein, aber ich muss nicht mit Hinz und Kunz irgendwie jetzt jede Filmmusik und jeden Trailer und alles irgendwie einspielen. Also mich macht das schon eher stolz, dass ich dann mal für Stuart Copeland arbeiten durfte oder also jetzt mit Gary Husband diese Scheibe und so. Also es gibt so viele tolle Leute, mit denen man arbeiten kann, die mir wahnsinnig viel bedeuten, dass es mir jetzt zum Beispiel als Zeitverschwendung vorkommen würde, irgendwie für einen Artist, an dem mir nicht viel liegt, jetzt mit dem ein halbes Jahr auf Tour zu sein. Die Zeit habe ich tatsächlich nicht. Ich habe einen Sohn, das ist so. Aber wie gesagt, ich will das nicht runtermachen, so. Das ist einfach.
Du hast ja auch im Umkehrschluss auch keine Berührungsängste damit. Also wie gesagt, du hast auf der Mark Forster auf dem Album gespielt. Du gibst auch ganz offen zu, dass du auch mal eine Justin Bieber-Nummer abfeiern kannst, wenn die musikalisch wertvoll ist.
Total.
Es ist jetzt umgekehrt auch nicht so, dass du sagst, E-Charts.
Nee, aber eben nicht nur wegen, aber nicht nicht auch nicht gut wegen Charts, ne? Also ja, so, ja. Es gibt halt Sachen, die gefallen mir, und es gibt Sachen, die gefallen mir nicht. Und es gibt natürlich auch Menschen, die mir gefallen und Menschen, die mir nicht gefallen. Und das ist auch ein wichtiger Faktor dann für mich. Aber das andere, was man nicht vergessen darf, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie sitze und snobbisch irgendwie sag so, ich will, das ist alles unter mir oder so. Sondern es ist ja so, dass ich einfach über die Jahre, und es fing tatsächlich in 2000 oder 2005, fing das dann langsam an, immer mehr zu werden, dass mein eigener Kram leider so erfolgreich wurde, dass das diese ganzen Sideman-Geschichten verdrängt hat eigentlich. Und dass ich mich jetzt mittlerweile oder auch schon seit Jahren entscheiden muss, so okay, wenn ich jetzt irgendwie was mache mit einem anderen Künstler, zum Beispiel Stoppock, ich habe das geliebt, das ist ein toller Kerl, tolle Musik, finde ich. Ich habe total gerne mit Stoppock gearbeitet, aber es war dann einfach mal klar, okay, entweder machst du die Moving Parts Tour, die jetzt geplant wird, oder du machst die Stoppock-Tour. Und dann hab ich einfach Stoppock angerufen und gesagt, Stoppock, es tut mir leid. Das ist mein Baby. Ich habe da jetzt jahrelang für gearbeitet. Ich muss diese Tour machen. Und er hat auch gesagt, das ist okay. Und der Witz ist, dass wir dann am selben Abend in Karlsruhe in derselben Location, weil die so zwei verschiedene Hallen hatten, dann gespielt haben und dann danach irgendwie einen trinken waren und so. Also, das ist alles fein. Aber das sind halt diese, der Tag hat nur 24 Stunden und man muss sich so ein bisschen auch entscheiden und, vielleicht ändert sich das ja auch mal wieder oder so, keine Ahnung, aber es ist einfach momentan so, dass ich total dankbar bin, dass ich meinen Kram machen kann und das eigentlich mit voller Pulle mache.
Gibt es bei diesen Dingen, die du bisher gemacht hast, also jetzt mal abgesehen davon, dass du, abgesehen von den Engagements, von dem wir gerade gesprochen haben. Du hast ja einfach auch wirklich, du hast es gerade fast im Nebensatz erwähnt, du hast ein Engagement von Stuart Copeland gehabt, hast Kompositionen von ihm gespielt, zusammen mit Elbtonal Percussion, was ja mal echt eine Ansage ist. Und du hast
das Buddy Rich. Auch dank Elbtonal Percussion, muss man sagen. Also ja. Der mir da einen Kindheitstraum erfüllt.
Du hast das Buddy Rich Tribute gespielt, was ja auch mal, abgesehen vom Anspruch, den man da erfüllen muss als Schlagzeuger, ja auch ein Ritterschlag ist, derjenige zu sein, der dieses einmal im Jahr dieses Buddy Rich Tribute spielen kann. Also du hast da echt ein paar Dinger schon machen dürfen, die es in sich haben. Gibt es, also wie gesagt, aus meiner Perspektive, ich spreche mit Benny Grepp, was jetzt im Schlagzeuger-wise einfach ein gewisses Level ist. Und zwar fast das oberste, das es derzeit auf dieser Erde gibt. Gibt es eine musikalische Herausforderung, vor der jemand wie du noch ernsthaft Angst hat?
Och, ich weiß auch gar nicht, ob das ein guter Wegweiser ist. Also manchmal ist auch, also ich habe zum Beispiel total Schiss gehabt vor diesem Buddy Rich Ding, ne? Aber das war genau der Grund, es zu machen. Also das ist ja kein Grund, es nicht zu machen. Also wenn man wirklich vor was Angst hat, weil man sich davor ekelt zum Beispiel oder weil man es einfach nicht will, ja, dann macht man es eben nicht, klar. Aber zum Beispiel Angst ist jetzt nicht. Ich habe halt total oft erlebt, dass auf Angst allein kann ich nicht gut vertrauen, weil nämlich, ob das nun ein Traumpartner ist oder eine Traumband oder ein Traumgig oder ein schwieriges Gespräch mit dem eigenen Sohn oder was auch immer, da stellt sich nicht die Frage, ist es schwierig, oder die Frage ist, ist es das wert? Ne? Und das ist ein besserer Kompass, finde ich, um damit zu arbeiten. Und ich habe total Schiss gehabt bei diesem Buddy Rich Konzert, ne, weil ich ganz wenig Zeit hatte. Ich hatte zum Beispiel einmal mit dem NDR Orchester so ein Zappa Konzert, wo ich irgendwie als Schlagzeuger dann irgendwie ein Konzert von 80 Leuten. Ich habe vorher immer in Trios gespielt meistens. Und es war einfach sehr anstrengend, weil die dann aus irgendwelchen buchhalterischen Gründen und Copyright Geschichten von der Zappa Witwe oder Tochter mir die Noten nicht schicken konnten. Und Zappa vom Blatt zu spielen ist einfach, also.
Ach so, du konntest dich nicht vorbereiten und hast dir dann da.
Also ich habe die irgendwie 2-3 Tage vorher bekommen, aber ich war dann auch in Kanada unterwegs zu der Zeit und ich habe gesagt, ihr müsst mir das vor Kanada schicken. Die kommen nicht rechtzeitig an. Ich krieg das nicht. Ihr müsst mir. Und ich war dann in so einem Kack-Holiday Inn in Kanada, habe mir das versucht, in so einem Holiday Inn auszudrucken, nachts in der Lobby mit Zeitverschiebung und so. Es hat nicht hingehauen. Und dann sitze ich halt wieder 8 Stunden im Flieger und denke mir, und kaufe Fingernägel, denke mir, morgen muss ich jetzt dieses, ich habe nur eine Septole gesehen, so ganz grau irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so ein Schiss. Und ja, das ist halt manchmal so, aber ich bin einfach total dankbar, Also für mich wäre das zum Beispiel nix. Ich habe ein paar Schüler, die das gemacht haben und ich finde das auch irgendwie toll, aber für mich wäre das zum Beispiel nix, so dieses Musicals spielen, so jeden Abend das und so. Ich habe mal kurz Theater ein bisschen und so. Aber da mache ich mir lieber in die Hose und habe so dieses Fallschirmspringer-Gefühl dann danach, als dass ich so das Gefühl habe, so. Insofern, aber es gibt natürlich viele Herausforderungen noch, die zu nehmen sind. Also ich könnte noch in Stilistiken rein, wo ich vorher nicht rein bin. Ich habe mich mit dem indischen Kram mal beschäftigt. Da ist noch natürlich noch einiges zu tun. Mit dem ganzen brasilianischen Kram ist natürlich nur die Oberfläche angekratzt. Also gibt immer was.
Ja, ich hab mir mehrere Interviews von dir angeschaut, in denen.
Das tut mir sehr leid.
Das war ganz schön. Das einzige war, es war für mich auch ein gutes, it was a good training, weil es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, es gibt nicht einen einzigen, zumindest auditiven oder TV oder also so Videobeitrag von dir, der auf Deutsch ist. Also es war alles, selbst von deutschen Produktionen war eigentlich alles auf Englisch. Das war schön, weil du sprichst ausgesprochen gut Englisch und das war ein schönes Training. Das mal wieder ein bisschen.
Ich spreche aber auch ganz gut Deutsch. Also
du sprichst auch relativ, also für einen Bayern sprichst du relativ gut Deutsch, das muss ich tatsächlich sagen. Ja, genau.
Das würde mir in Hamburg auch öfter sagen. Glaube ich.
Das können die Norden. Aber es fällt häufiger auf, du beschreibst öfter oder zumindest in einigen dieser Beiträge beschreibst du diese Phase, in der du wahnsinnig viel geübt hast und bist mit dieser Phase rückblickend, was ja sicherlich auch mit deinem aktuellen Buch mit Effective Practicing for Musicians zu tun hat, du bist sehr selbstkritisch mit dieser Phase, weil du sagst, ich habe mir da Sachen auferlegt, das war eigentlich im Nachhinein total irre. Also du beschreibst auch wirklich irre Sachen mit, wo du dir vornimmst, vor der Probe üben, proben, nach der Probe üben und wenn du richtig fertig bist und richtig müde, dann nochmal so lange, so richtig es an die Grenze treiben. Und später sagst du, das alles, was ich da gelernt habe, habe ich jetzt mal in dieses Buch gepackt, damit es anderen nicht so geht. Aber findest du diese Selbstkritik, also wenn ich mir angucke, was am Ende dabei rausgekommen ist, ist die Selbstkritik denn wirklich gerechtfertigt?
Ich denke schon, weil ich ja mehrere Sachen ausprobiert habe. Also das ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass ich nur gelitten habe wie verrückt und jetzt bing kommt irgendwie jemand raus, der vielleicht ganz okay Schlagzeug spielt irgendwie, sondern ich habe ja das irgendwie jahrelang gemacht und habe ein bestimmtes Ergebnis erhalten und habe dann andere Sachen ein paar Jahre gemacht und habe ein anderes Ergebnis erhalten und einen anderen Fortschritt erhalten und habe das auch ziemlich kritisch beäugt. Also das war ehrlich gesagt auch lange meine Angst, dass ich also ein Gleichnis war zum Beispiel, Fortschritt macht man nur, wenn man nicht zufrieden ist. War so ein Glaubenssatz von mir Anfang Hamburg, ne? Dass ich gesagt habe, im Umkehrschluss heißt es eigentlich, dass man sich vielleicht sogar unterbewusst ständig frustriert und unzufrieden macht, um sicherzustellen, dass man irgendwie weiterkommt. So. Das Problem ist, dass einem dann die Batterie irgendwie leer geht und dass man irgendwie, wenn man sich irgendwie immer irgendwie nur mit der Peitsche auf den Rücken haut, dann kann man den ich meine, also fürchterlicher Vergleich, aber dann kann man den schweren Holzbalken auch nicht mehr so gut tragen. Weil die Grenzen, an die man kommt, sind ja meist auch körperliche. Aber auch das habe ich damals gemerkt, das war einfach nur ein Mangel von einfach einer clevereren Art zu sagen, ich wollte einfach diesen Endpunkt nicht setzen. Ich wollte für mich sagen können, weil ich diesen Endpunkt nicht setzen kann, weil ich mich darüber nicht keine Gedanken mache und weil ich nicht nett zu mir bin, ist mein einziger Mechanismus, den ich mit gutem Gewissen haben kann, ich hätte nicht länger üben können. Ich hätte es nicht gekonnt. Ich konnte es nicht. Ich habe es versucht. Ich konnte es nicht.
Okay.
So. Und es ist dann auch mal ziemlich ernüchternd zu merken, ja, Moment mal, ich habe jetzt ein System und das weiß ich, weil ich nämlich dokumentiert habe. Ich weiß in den letzten über 20 Jahren, was ich an welchem Tag, in welchem Tempo, wie lange geübt habe und weiß halt jetzt, dass ich in 15 Minuten heute mehr Fortschritt mache als teilweise damals in 4 Stunden. So. Und mir geht's auch noch echt ganz gut dabei und ich habe irgendwie gute Laune. Natürlich kann ich die Uhr nicht zurückdrehen und sagen, was wäre, wenn, aber ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert und es auch mit Schülern ausprobiert, davon mal ganz abgesehen. Also der Anfang von dem Buch war natürlich, ich habe erstmal diese ganzen Mechanismen, wie auch bei der Language of Drumming und bei anderen Sachen, erstmal egoistisch für mich entworfen, damit es mir irgendwie hilft und dann, dass es besser wird. Und dann, nachdem ich das für mich rausgefunden habe, es braucht ja dann auch manchmal eine Zeit, bis man rausfindet, was man rausgefunden hat. Und dann irgendwie Schülern vorzusetzen, es besser erklären zu können, ist dann auch nochmal eine Zeit, so wie erkläre ich es am besten, wie mache ich es am besten, aha, vielleicht gibt es da Unterschiede zwischen Schülern und mir, im meisten Fall gibt es das, wie kann ich das ein bisschen universeller gestalten, wie kann ich es wasserdicht machen, was sind so die meisten Probleme, so eine Erfahrung bekommen, bis man dann irgendwann rausfindet, ah, okay, das sind so die Mechanismen dahinter. Das ist keine anecdotal evidence, wie der Ami sagen würde, sondern es ist wirklich ein Grundprinzip, was ich jetzt anwenden kann. Und das ist eigentlich der Versuch von dem Buch zu sagen, das ist einfach ein ehrlicher Versuch, dass man einfach besser, mehr, schneller Fortschritte macht und auch noch mehr Spaß dran hat, ohne sich irgendwie selbst zu zerfleischen.
Ist eigentlich schade, dass du gerade gesagt hast, du kannst ja nicht sagen, was wäre wenn, weil ich hätte gerade gerne gefragt, was wäre wenn. Was wäre gewesen, wenn es dieses Buch vor 20 Jahren schon gegeben hätte oder vor 30? Wenn du das schon hättest haben können.
Ich möchte nicht, dass es zu theatralisch klingt, aber ich muss ehrlich sagen, dass es mir ganz, ganz viel Schmerz erspart hätte, tatsächlich. Also ich kann es.
Ja. Ja. Ich möchte jetzt ganz kurz, das wird kein Werbeblock, der Werbeblock wird eingeblendet, liebe Zuhörerschaft, ihr kennt das ja, aber ich möchte kurz erwähnen, dass ich das Buch gelesen habe und es ist wirklich, übrigens nicht nur für Schlagzeuger, fantastisch. Macht das ruhig mal, lest das ruhig mal. Ich lasse euch aus, mache ich natürlich nicht, aber ich kann das sehr empfehlen. Da hat sich jemand sehr viel Gedanken gemacht und ihr könnt den Gedanken zustimmen oder nicht, aber wenn ihr gerade echt viel üben wollt, dann lest das vorher. Das kann tatsächlich viele Schmerzen ersparen. Generell ist ja so Disziplin, Zeitmanagement, solche Themen spielen für dich eine große Rolle, einfach auch aufgrund deines Jobs natürlich. Mir hat mal jemand gesagt vor langer Zeit, dass ich habe keine Zeit für oder da hatte ich keine Zeit für, eigentlich eine Ausrede ist, weil er hat gesagt, wir haben 24 Stunden jeden Tag, wir haben jede Menge Zeit. Es ist eine Frage der Priorisierung. Also, ich kann Dinge als wichtig priorisieren, dann kann ich sie machen und irgendwohin weiter hinten sind dann weniger wichtige Prioritäten, die fallen dann hinten runter. Ja. Du zum Beispiel hast keinen Fernseher, weil du irgendwann für dich festgestellt hast, da habe ich keine Zeit für. So.
Ich habe auch keinen Netflix-Account zum Beispiel.
Ja, das ist sehr klug, also, tatsächlich. Ja. Weil ich muss tatsächlich sagen, du hast einen Insta-Account. Das ist auch gefährlich. diese Art der Disziplinierung und permanenten Reflexion von Prioritäten, die du ja ganz offensichtlich praktizierst, das klingt für mich total sinnvoll. Das klingt für mich aber ab und zu auch anstrengend. Hast du davon so Off-Days? Gibt's auch den Gammel-Benny, der einfach mal so in den Tag hineinlebt und einfach Zeit verramscht?
Ja, total. Total. Aber dann richtig. Also Gammeln ist ja total, also was ich halt früher gemacht habe, ist, ich habe mir totalen Stress gemacht, habe mir gesagt, was ich alles noch machen muss, was ich unbedingt machen möchte und ich will ja unbedingt meine Brillanz jetzt irgendwie bla und das und dieses und jenes. Das ging natürlich alles nicht, das war viel zu viel und viel zu hoch gegriffen und dann musste ich rumgammeln, weil es einfach nicht anders geht. Du musst auch mal irgendwie abschalten, ablenken auch, ist auch okay, das ist ja nicht immer schlecht, das ist auch mal, eine Ablenkung ist auch wirklich ein schneller Relief, ne? Und aber dann sich währenddessen andauernd ein schlechtes Gewissen haben, so macht's auch kaputt. Da mache ich doch lieber irgendwie, werde ich mir vorher klar darüber, so okay, was sind meine Ressourcen, was ist das, was ich machen muss, was ist das, was ich machen möchte. Ich gucke nochmal, ob es realistisch ist irgendwie. Und dann mache ich den Tag jetzt heute irgendwie und erlaub mir das und zwar ganz klar von vorne bis hinten, so jetzt ist. Heute ist Nischte hier irgendwie. Und aber auch völlig guilt-free, ohne schlechtes Gewissen. Das ist auch dasselbe mit dem Spielen zum Beispiel. Also viele Leute denken, sie müssen immer üben und immer irgendwie was Schlaues. Und dann machen sie das überhaupt gar nicht und fühlen sich dann irgendwie schlecht, dass sie jetzt nicht irgendwie auf dem Pad gespielt haben, dass sie jetzt nicht irgendwie da und so. ist doch so, dann entscheide dich doch wenigstens dafür. Also dieser Produktivitätsguru David Allen hat einen wunderbaren Spruch, der sagt, Prioritäten setzt man eigentlich nicht, man hat sie. Die hat man eh, die Prioritäten. Man muss dann nur gucken, also man muss daran vertrauen und die dann irgendwie auch ein bisschen ausleben und die nicht auch noch kaputt machen, indem es irgendwie und ich meine, die Sache mit dem Zeitmanagement ist ja, was hast du vorhin gesagt als Beispiel? Das war so schön, du hast irgendwie gemeint, ja und Dings und was man eigentlich wirklich will und der Tag hat nur 24 Stunden und so. Das Problem ist, dass wenn man sich bewusst darüber ist, ist es ja auch okay, aber wenn man sich eben unbewusst darüber ist, ist der Schmerz eben doch real, dass Leute sagen, ich bin abgelenkt, ich mache dies und jenes, ich mache das, dann habe ich immer so das Neueste und Lauteste, was irgendwie auf mich zukommt und ich reagiere nur noch wie so ein, wie früher diese Tom und Jerry Dinger, weißt du, wo so die Tassen und Teller fliegen durch die Luft und er hat so einen Arm und fängt's auf, ach so, den anderen ja, und fängt's auf und den anderen auf der Nase und so. Genau. So. Und so fühlt sich dann der Tag an. So, ah, es kommt wieder eine Mail rein, es kommt das und das. Und am Abend hat man tatsächlich die Sachen, die einem wirklich eigentlich das Wichtigste gewesen wären, wieder nicht geschafft. Und das führt auch dazu, nicht nur, dass man das nicht hinkriegt, was man machen möchte, jetzt beim Schlagzeug spielen oder im Job oder was auch immer. Das führt auch dazu, dass sich Leute, die man eigentlich total wertschätzt und liebt, das nicht fühlen, zum Beispiel. Weil man meistens Zuneigung und Liebe auch in Zeit bezahlt und in Aufmerksamkeit. Und wenn man die nicht dementsprechend so, wie man es fühlt, auch zahlen kann, dann kann es eben passieren, dass Leute, die man total liebt, die einem total wichtig sind, das ganz anders empfinden. Und das hat einfach Konsequenzen im Leben. Ich möchte nicht, dass die mir in den Hintern beißen. Ich kann das nicht perfekt machen immer. Und das und natürlich empfinden Leute Sachen, das kann ich nicht kontrollieren. Aber ich möchte, so sehr es irgendwie geht, dass das eine Entsprechung und eine Kongruenz hat von dem, wie ich es irgendwie verstehe und haben möchte. Und das Tolle ist dann auch noch, wenn ich einen Plan habe, dann kann ich ihn auch ändern. Also wenn zum Beispiel mein Sohn eine Emergency hat oder wenn er sagt, das ist mir jetzt wichtig oder so, dann schiebe ich 2-3 Blöcke um in meinem Kalender und dann bin ich da und dann machen wir jetzt 2 Tage Modellbau, Flugzeug oder irgendwas. So, aber wenn alles immer Chaos ist und so dieses so, ah ja, weiß ich jetzt nicht und da weiß ich jetzt nicht, ja, dann rufe ich jemanden an, der es weiß. Dann rufe ich jemanden an, der mir jetzt sagen kann, wann er Zeit hat. So, ja, weiß nicht, ruf mich nächste Woche nochmal an. Nein, mache ich nicht. Ich kann dir jetzt sagen, ob ich in 2 Wochen Zeit habe. So, und fertig. So, also das ist auch so ein bisschen natürlich im professionellen Leben sehr wichtig, aber ich finde auch im privaten. Und wenn man das so ein bisschen, das klingt jetzt irgendwie hart, aber es ist eigentlich, oder ich weiß nicht, ob es hart klingt, aber es ist wahnsinnig praktisch und wahnsinnig, es hat eine Leichtigkeit plötzlich, weil ich habe eigentlich vorher immer so das Gefühl gehabt, so, ah, ich habe es nicht unter Kontrolle, ah, ich vercheck irgendwie Sachen, ich oh shit, ah, das habe ich vergessen und Dings und so. Und das ist echt, das möchte ich einfach nicht mehr. Ich hatte das wirklich lange genug. Also ich mache, das ist auch ein Missverständnis, mit dem ich wirklich vielleicht aufräumen möchte, falls es jemand hat, dieses Buch Effective Practicing und so. Und weil ich das auch in Podcasts erzähle und jetzt dann auch an der Universität hier mal und da und mal drüber rede und so, das mache ich nicht, weil ich da schon immer drin gut war, so, sondern das mache ich, weil ich das lernen musste und weil ich das lernen musste.
So kann man es wirklich sagen. Du beschreibst so schön in einem Podcast, wie unfassbar es doch eigentlich ist, dass man, dass jemand sein Leben lang Weisheit zu irgendetwas sammelt und dann schreibt er darüber ein Buch und dann kann man für einen kleinen Preis dieses Buch kaufen und muss diese 40 Jahre Erfahrung nicht erleben, sondern kann sie in 3 Stunden lesen. Ein bisschen so ist es, das ist schon richtig. Ich würde mir gerne gleich nochmal deine eigentliche Solo-Karriere noch mal ein bisschen näher anschauen. Aber bevor wir das machen, lass uns mal ganz kurz einmal zu dem kurz schon angeteaserten Thema kommen. Lass uns doch mal ganz kurz über Wikipedia sprechen. Wir haben, als wir uns über diesen Termin hier verabredet haben, haben wir telefoniert und da haben wir auch kurz über Wikipedia gesprochen. Und du klangst, ich sag's mal freundlich, nicht so zufrieden mit deinem Wikipedia-Artikel. Natürlich habe ich deinen Wikipedia-Artikel gelesen. Ja. Das hätte ich natürlich in jedem Fall, so wie viele. Und ich möchte mal vorausschicken, ich bin grundsätzlich durchaus ein Freund von Wikipedia. Das hat mir schon sehr viele wichtige Informationen geliefert. Ich habe aber, also wir haben letztes Jahr 20 Jahre Wikipedia gefeiert und dabei auch viel Kritik über Wikipedia gehört, die ich durchaus auch teile. Ich habe mir deinen Artikel durchgelesen, fand ihn auch nicht sehr erschöpfend und habe mir zum Beispiel, ich habe mir dann mal die Diskussion, also man hat ja bei jedem Artikel auch eine Diskussion über den Artikel mal durchgelesen, da habe ich einen Diskussionsbeitrag, zugegebenermaßen noch aus dem Jahr 2008, okay, gefunden, wo ein Wikipedianer schreibt, ihm erschließe sich die Relevanz des Herrn nicht, über den er geschrieben ja, wird. Was soll denn der Artikel da?
Das sei ihm ja unbenommen. Also
da
kann er sich hinten anstellen. Also
ja, aber ich habe mir zum Thema Relevanz dann mal noch ein paar andere Sachen angeguckt. Also pass auf, ich habe es mal versucht, an irgendwas festzumachen. Dein Wikipedia-Artikel umfasst in der deutschen Wikipedia ohne die Auflistung, also ohne Diskografie und Links und so, umfasst dein Artikel 4.300 Wörter mit Leerzeichen. Der Artikel von Winnie Colaiuta, ebenfalls in der deutschen Wikipedia, umfasst 2.700 Wörter, in der englischen immerhin über 3.000. Ich habe mir einen jetzt nicht näher beschriebenen weiblichen Pornostar vorgenommen in der deutschen Wikipedia. Ihr Wikipedia-Artikel umfasst 4.700 Wörter.
Ja.
Ich habe mir den Artikel zu Tamagotchis vorgenommen. Wir beide in unserer Generation wissen, was das ist. Der Artikel zu Tamagotchis umfasst 9.500 Wörter. Ich spreche gerade über Relevanz. Das ist auch ein
weltweites Phänomen auf jeden Fall.
Ja, die Frage ist, was das für eine Relevanz heutzutage noch hat. Der Artikel zum Kriegspanzer Leopard 2 umfasst knapp 140.000 Wörter.
Na gut. Ich hoffe, dass ich Menschen auf eine andere Weise beeinflusse als der Leopard-Panzer.
Ja, ich fand schon interessant.
Der ist schon relevant, also, aber
ich will nicht unbedingt,
auf die Art, ich
will
auch, wie ich möchte.
Ich will um Gottes Willen nicht behaupten, dass Wissen über solche Maschinen oder über kulturelle Phänomene wie Tamagotchis nicht relevant wären. Ich frage mich nur, warum maßgeblich beeinflussnehmende Musiker unserer Generationen laut einiger zumindest Wikipedia-Autoren dann angeblich weniger Relevanz hätten.
Nein, also ich glaube, es gibt wirklich Leute, die auf dem Weg halt vielleicht, also die einem da eins auswischen wollen, glaube ich. Und das ist dann auch okay. Ganz ehrlich, ich muss da nicht, also mir geht es überhaupt nicht um Relevanz oder nicht Relevanz, das muss ja auch jeder selbst entscheiden. Ich glaube, was mir nur, ich möchte, dass da keine Sachen drin stehen, die falsch sind, und ich fände es jetzt auch schade, wenn Sachen, die finde ich wirklich wichtig oder aktuell sind, da einfach nicht aufgeführt sind, und das ist so. Und wir haben mal versucht, oder ein Kumpel hat mir mal erzählt, dass er das irgendwie versucht hat, das zu aktualisieren, und es wurde immer wieder torpediert irgendwie. Also es gibt da wirklich so ein, zwei Typen, die an die man natürlich auch nicht rankommt, die der Meinung sind, dass wir das ständig irgendwie mit der Machete irgendwie wieder platt machen müssen. Also irgendjemand hat da irgendwie was gegen mich, ist auch okay. Soll ich mich einfach mal anrufen oder so? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, was ich getan habe, aber das so wie bei Spider-Man, weißt du, vielleicht hat man irgendwann mal, als man so jung war, irgendjemand was gesagt oder so, und dann kommt der dann irgendwann, um sich zu rächen. Und das passiert mir jetzt vielleicht auf Wikipedia. Aber vielleicht ist das auch alles viel zu narzisstisch und es hat einfach gar nichts mit mir zu tun oder keine Ahnung. Aber ich bin einfach mit dem Wikipedia-Eintrag nicht so zufrieden, weil er sich erst auf meine erste Coverband sehr konzentriert und dann irgendwie so viele Sachen, die jetzt passiert sind, irgendwie komplett weglässt. Das finde ich einfach schade. Aber ehrlich gesagt, bringt es mich jetzt auch nicht um den Schlaf. Aber es kommt mir manchmal entgegen, wenn dann so Interviews sind, dass ich mir manchmal denke, oh ja, ich merke schon, er hat sich auf Wikipedia informiert.
Ja, also jetzt tatsächlich, ich meine, ich bin jetzt mittlerweile liebe Menschen, die tatsächlich den Beruf des Journalisten ausüben. Das ist alles hier auf ganz Einsteigerniveau. Aber ich bin mittlerweile relativ etwas erfahrenerer Rechercheur. Und natürlich benutze ich Wikipedia viel, aber davon mal ganz ab, habe ich schon immer gerne, gerade wenn es um Musik ging, wahnsinnig gerne auf Wikipedia geblättert, habe mir Infos über Bands durchgelesen und tralala, war mal ganz enttäuscht, dass man auch schade, dass man zu der Platte nicht noch die Besetzung und wer da auf welchem Song spielt und so. Also ich finde, von meiner Warte aus, einfach aus privatem Interesse, könnte da noch viel mehr stehen. Also
finde
ich es schade.
I agree. Ja?
Insofern finde ich es schade, wenn da solche Infos fehlen. Okay, kurzer Abstecher zu dem Thema. Wir wollen jetzt um Gottes Willen, liebe Zuhörerschaft, wir wollen jetzt hier auch nicht Wikipedia irgendwie bashen. Ich finde das toll. Ich
vielleicht findet
schade.
Sich jemand, der sich da ein Herz nimmt und vielleicht da nochmal rangeht.
Ja, aber ich habe mein regelmäßiger Aufruf in so ziemlich jeder Tontalk-Folge, wenn wieder Dinge aufgeräumt oder ergänzt wurden. Liebe Wikipedia, hier habt ihr wieder eine Quelle. Bitte stockt die Artikel gerne auf.
Eine kurze Verschnaufspause, bevor es gleich noch für eine ganze Weile weitergeht. Wir werden uns gleich nämlich wirklich mal mit Bennys Soloprojekten und noch viel mehr gutem Zeug beschäftigen. Macht euch doch schnell noch einen Kaffee oder einen schönen Wein auf. In der Zeit stelle ich euch schnell den Supporter der heutigen Folge vor. Das ist nämlich wieder einmal Remo. Nicht von ungefähr spielen fast alle der ganz großen DrummerInnen seit Jahrzehnten Remo-Drumheads. Achtet mal drauf. Die Schlagzeugmarken variieren. Alle finden das Instrument, mit dem sie für sich am besten klingen. Aber die Fälle, naja. Bei weitem nicht nur, aber gerade auch die Drummers Drummer, wie Buddy Rich und Louis Belson, Vinnie Colaiuta und Dave Beckel und auch die heutige Weltliga wie Joost Nickel, Christine Neddens, Felix Lehrmann, Thomas Lang und natürlich auch Benny Greb. Von Benny kenne ich zufällig sogar das Setup. Also, falls es euch interessiert. Der spielt nämlich, eigentlich ganz einfach, die zweilagigen Emperor als Schlagfälle und die einlagigen Ambassador als Resonanzfälle und auf der Snare. Und zwar schon seit Ewigkeiten. Was ich aber wirklich interessant finde, ist, dass er alle Fälle in Coated, also beschichtet, spielt. Auch die Resonanzfälle auf der Unterseite der Toms. Der Vollständigkeit halber sei übrigens noch gesagt, auf der Bassdrum findet ihr bei Benny ein Powerstroke 3 Renaissance. Wenn ihr seinen Sound mögt, dann ist das ja vielleicht mal ein Anreiz zum Rumexperimentieren. Als kleinen Bonus verlinke ich euch noch ein Video in den Shownotes, auf dem Benny ein paar ganz einfache Tuning-Tipps gibt. Einen davon finde ich besonders überzeugend. Ihr werdet sehen. Ich sag nur, die Erfahrung von 30 Jahren an zwei Nachmittagen. So, Kaffee fertig, Wein dekantiert. Dann lehnt euch zurück und weiter geht's mit unserem Gast.
Deine Solo-Karriere, würde ich mal behaupten, vielleicht, ich hoffe, du kannst da mitgehen, stützt sich so auf drei wesentliche Pfeiler. Da gibt's einmal Benny, den Musiker, mit all den Projekten, die da mittlerweile auf deinem Roster stehen. Benny, den Lehrer im weitesten Felde. Und Benny, den Autor. Das wären so die drei Punkte, die ich sehe. Weil, also, dabei sind Benny der Lehrer und Benny der Autor. Das heißt, die Clinics, die du spielst, eben Vorlesungen, die du machst oder Camps, die du machst. Du leitest ja auch ein, sag mal schnell, du Drum leitest Camp? Ja auch ein Musiker, das Drum Camp, genau, zum Beispiel. Das sind alles Sachen, also deine Clinics und auch deine Bücher oder auch deine DVDs sind streckenweise preisgekrönt. Du warst selber, ich glaube 2013, Clinician of the Year im Drum Magazine, wenn mich nicht alles täuscht. Das wiederum kann man auf Wikipedia bestimmt nachlesen.
Ich glaube nicht. Also, okay. Nee, aber genau, also diese Modern Drummer Pose und so, da habe ich hier und da und die Language of Drumming ein paar gewonnen. Genau, aber genau.
So. Also, wenn du sowas machst, wenn du Clinics gibst, wenn du die anbietest, kommen Menschen in Scharen, deine Bücher und Lehrfilme sind ausgesprochen angesehen und eben auch preisgekrönt. Und ich kann mich da nicht ausnehmen. Es ging mir ja auch immer so, dass ich deinen Output unheimlich gerne wahrgenommen habe.
Dankeschön.
Was ist es? Was macht Benny den Autor und den Lehrer? Ich pack das gerade in den Topf, vielleicht ist es auch ungerechtfertigt, aber was macht den aus, dass der so viel Erfolg hat? Oder andersrum gefragt, was macht für dich eine gute Klinik und oder ein gutes Lehrwerk aus und was davon kannst du dann oder hast du erfüllt?
Oh, also meine Vermutung ist, sowohl The Language of Drumming, wo es um Repertoire und Vokabular eigentlich geht, hauptsächlich, und wie man das zusammen flüssig kriegt und erstmal erforscht. Dann The Art and Science of Groove, wo es eher um die Qualität des Spiels geht, also Timing, Groove, Feel, wie man da dahinter kommt. Jetzt auch Effective Practicing for Musicians, das sind alles Themen, die einmal zeitlos sind. Also es ist es gibt manchmal so Lehrprodukte, wo jemand sagt, ich zeig dir jetzt, was ich auf der Platte gespielt habe zum Beispiel. Ich sag nicht, dass ich das nie machen werde. Es ist sogar ein interessantes Ding, finde ich. Aber wenn es um wirklich so so zeitlose, richtige Evergreens irgendwie gehen soll oder so, um so Riesenprodukte, dann tut's das nicht, finde ich. Also es muss was sein, wo jemand wirklich ein Thema angegangen hat auf eine andere Art und es besser vermittelt hat und besser organisiert hat, als es irgendwie vorher gemacht wurde. Ansonsten muss man es auch nicht machen. Ich habe zum Beispiel ein paar Ansätze technisch und habe da ein paar Sachen rausgefunden. Aber ich bringe da nichts raus, weil es Jojo einfach besser gemacht hat. Ne? Also das ist einfach, ich finde, Jojo hat da die Marke gesetzt. Und dann habe ich da auch Respekt vor dem Markt so ein bisschen, dass ich sage, okay, der Markt ist da gesättigt.
Anmerkung der Redaktion, die Rede ist von Jojo Mayer, der
Entschuldigung, zu dem natürlich. Thema
unfassbare tatsächlich Sachen rausgebracht hat. Also eine großartige DVD beispielsweise, das nur als kurzes.
Die DVD heißt, um es jetzt nochmal mehr zu machen, weil Jojo, ich habe ihn sehr lieb und das ist ein guter Freund von mir und also immer noch auch jemand, zu dem ich wirklich aufschaue im den ich auch als Mentor bezeichnen würde, Jojo Mayer, die DVD heißt Secret Weapons for the Modern Drummer und dann gibt's auch Secret Weapons Teil 2 für dann Fußmaschine und so. Also nicht Fußmaschine, aber Fußtechnik, unter anderem Fußmaschine oder Hi-Hat-Maschine. Also, aber das ist jetzt nur so ein Beispiel. Es gibt noch andere Themen, und da sind wir schon beim zweiten. Also das erste ist das Zeitlose, das zweite ist, dass man auch wirklich sagt, man macht jetzt, also wenn man macht was, was es vorher noch so nicht gab, also man hat, der Ökonom würde das als Marktlücke oder der Marketingtyp dann bezeichnen oder so. So zu denken, finde ich bescheuert. Unique
Selling Point.
Ja, also ich finde, so zu denken ist total unromantisch. Ich finde einfach, es macht überhaupt keinen Spaß, zu sagen, wenn das schon gemacht ist, dann was soll das auch? Ich meine, klar kann man dann argumentieren und sagen, ja, das verkauft sich dann nicht so gut, man hat da mehr Konkurrenz und so. Ist mir eigentlich scheißegal. Also ich finde es einfach, ich muss manchmal so ein bisschen, ich verziehe manchmal so ein bisschen das Gesicht, ehrlich gesagt, wenn ein neues YouTube-Video rauskommt, wo jemand erklärt, wie man den Paradiddle auf ein Drumset anwendet. Das ist so ein bisschen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir mit unserem Dave Weckl-Video von irgendwie vor 20 Jahren oder vor 30, sind schon auch ganz gut bedient. Also das ist so, das brauche es einfach nicht. Was bei Language of Drumming aber gefehlt hat damals, war nicht, dass ich dieses indische Rhythmussystem neu erfunden habe. Ich habe das auch immer gesagt, so dass es nicht, aber eine elegante Organisation und das Runterbrechen, wo man sagt, das ist anwendbar auf Independence, auf Snare-Vokabular, auf Drumset-Kram, aber erstmal auch in den Einzelteilen und so, und das zieht sich wie ein roter Faden durch das, ist so die DNA, die sich durch jegliches Repertoire zieht. Das war für mich ein riesen Aha-Erlebnis. Das war einfach, und das hat mir, das war halt immer so, wo ich dachte, wenn mir das jemand so erklärt hätte und nicht in diesen ganzen Einzelportionchen, wo ich immer dachte, oh Gott, jetzt gibt's das noch, jetzt muss ich auch noch das, jetzt muss ich auch noch das und jetzt, oh noch, jetzt muss ich mir Wilcoxen und Snare und so. Und es ist immer neues Repertoire. Nein, ist es überhaupt nicht. Es sind 24 kleine Stückchen, so Lego-Stückchen. So, und dann kann ich es mit einem Flam spielen oder dann kann ich es auf der Bassdrum spielen. Aber es ist alles the same. Und das war für mich so, und ich glaube, dieses Gefühl haben viele geteilt, dass sie gesagt haben, oh Gott, das muss ja gar nicht so kompliziert sein, irgendwie. Simplicity is not stupidity, ne? Also so dieses, was ich ab und zu höre, so dieses, ja, der Benny hat das vereinfacht. So, nee. Ich hab's vereinfacht dargestellt. Aber es ist so ein bisschen dieses, wie Albert Einstein sagt, erklär's, also mach's so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. So, also du willst wirklich noch das, das ist wahnsinnig tief. Ich übe dieses Language of Drumming Zeug immer noch. Und ich werde da auch nicht fertig mit. Das ist einfach das. Das ist einfach für mich das Repertoire, Bindeglied so ein bisschen. Und dasselbe mit The Art and Science of Groove, einfach den Versuch zu sagen, ich versuche mal konkrete Übungen zu finden für Timing, Groove, Feel und wie man da rankommt, wie man besser wird beim Groove, weil ich habe einfach die Schnauze voll gehabt von diesen, ja, yeah, either you have it or you don't, man. You mean, I'm blessed, you know? I'm blessed. It's like, oh really? Also ich nicht oder was? Oder also das war einfach unerträglich für mich. Und das geht so ein bisschen in dieses Anfangstrauma von dem Eichstätter Trommler, der, weißt du, so, das ist echt so, ja, ich bin halt scheinbar nicht blessed. Es klingt wie Kraut und Rüben bei mir. So, also wer hilft mir denn jetzt? Ja, man, you gotta love the bass player. Ja, ich, danke. Also das reicht, also für mich als deutschen analytisch Denkenden reicht es reicht einfach nicht. Ich will eine Übung haben, ich will messbaren Fortschritt haben, dass ich nicht irgendwie, ja, yeah, you need a lot of experience, it takes 20 years. Not good enough. Es reicht einfach nicht. Also ich will nicht von
jemandem, wenn man für eine Klinik irgendwie viel Geld bezahlt, für jemanden, der dann sagt, ja, yeah, you have to feel it und du musst es fühlen und du musst viel Erfahrung sammeln und wir sehen uns in 20 Jahren wieder.
Ja, so, also ich, und das ist zum Beispiel was, das kann ich nicht mehr hören. Ne? Also dieses I always had it oder I don't know, man, I'm blessed und so, da kocht bei mir irgendwie alles über, weil ich einfach, das ist einfach faules Unterrichten. Das ist, finde ich, wahnsinnig. Also wenn du, ich habe zum Beispiel einmal, aber da könnten wir wirklich lange drüber reden, das ist so meine Achillesferse. Weil ich mich nämlich so, ich habe so von gutem Unterricht profitiert und ich habe so von, also nicht nur im Schlagzeug, sondern auch von anderen Sachen so, es gibt tolle Wissenschaftler, die tolle Sachen erklären. Das ist eine Gabe, sondersgleichen, was Tolles zu lernen, was Neues zu lernen, was zu verstehen. Das ist eines der tollsten Sachen überhaupt, Lernen an sich. Und wenn man dann auch noch was lernt, was man gut findet, was Besseres gibt es überhaupt gar nicht. Und wenn dann jemand das mit Füßen tritt, so ein bisschen, und das als Lesson irgendwie tarnt und dann sagt so, ja, yeah, man, you just gotta do it, man, da flipp ich aus. Also das macht mich komplett fertig. Aber gut, ich glaube, dass es ein bisschen daran liegt, dass ich wirklich erstens nichts verkaufe und nichts irgendwie behandle, womit ich mich nicht auskenne. Und das, mir liegt wirklich was dran. So, das ist das eine. Nicht jeder muss meiner Meinung sein. Natürlich, ne? Also es kann auch sein, dass jemand sagt, ah, das finde ich bescheuert. Völlig klar. Aber ich kann sagen, das finde ich wahnsinnig wichtig. Mir hat das total geholfen. Vielen Schülern hat das total geholfen. Und das ist the best I can do to share this information. Und nicht, um mich selbst zu profilieren. Deswegen gibt es nicht so viel Performance-Zeug bei meinem Kram, sondern es ist wirklich, es soll helfen. Es soll einfach helfen. Und ich glaube, das wissen Leute zu schätzen. Also das ist zumindest das, was ich manchmal als Feedback bekomme. Und ich versuche es so gut wie möglich zu machen. Also auch in der Umsetzung, auch in der Darbietung und so. Und ich versuche es eben nicht zu kompliziert zu machen. Oder nicht unnötig kompliziert zu machen. Und manche Leute verlieren sich da manchmal in ihrem Ego und wollen dann beweisen, dass sie irgendwie weitergedacht haben und dass sie irgendwie doch ziemlich geile Hechte sind, irgendwie, was sie alles können. Das ist beim Performen, manchmal kann es interessant sein, ne? Dass jemand wirklich zeigt, was er kann und wie es noch komplexer geht und dass man sagt, wow, hatte ich keine Ahnung, dass das auch noch, dass man sich das Leben so schwer machen kann. Aber beim Teaching geht es um Helfen. Und vereinfachen und Wege aufzeigen und an die Hand nehmen. Und wer da irgendwie das Ego mit reinbringt, ist einfach weniger effektiv. Und ich glaube, dass man das ein bisschen fühlt. Das ist zumindest meine Hoffnung. Aber vielleicht sagt jemand wahrscheinlich auf Wikipedia das Gegenteil.
Genau, deswegen fragen wir Wikipedia in dem Fall nicht. Ich für meinen Teil kann sagen, dass...
Aber danke, dass du mich gefragt hast, aber das...
Für mich war das Erste, weshalb ich ja ganz offensichtlich auch schon frühe Outputs von dir wahrgenommen habe und das Erste, also natürlich nimmt man erstmal Schlagzeuger wahr, die technisch auf einem hohen Niveau spielen, aber das tun viele erstmal. Das Erste, was ich wahrgenommen habe, was mich dann erstmal mitgenommen hat, war Humor. Hm. Das war eine der ersten Sachen, die mich sofort gekriegt haben.
Eins meiner Lieblingsstilmittel. Ich finde es super.
Ja, aber ist doch tatsächlich so, ne? Oder ich meine, ich habe meine Performance, es gibt ein wunderbares YouTube-Video, das ist auch schon sehr alt, einer Performance, ich habe leider vergessen, wo es ist, da spielst du ist eine Solo-Performance, da spielst du so ein Samba und mit teilweise, also nimmst du dich selber teilweise dabei so hoch, also am Ende irgendwann fliegt geplanterweise der Drumstick weg, weil deine Sticktricks dann angeblich nicht funktionieren, also solche Geschichten. Also
vielleicht habe ich es auch einfach wirklich verkackt, also das kann auch
sein. Dann ist es aber sehr gut mitinszeniert, also das wäre dann wieder eine Fähigkeit für sich. Ja. Du hast am Anfang des Interviews gesagt, dass du das, was du tust, sehr ernst nimmst, aber dich nicht so ernst nimmst und das merkt man. Und das finde ich sehr mitreißend, gepaart mit diesem Enthusiasmus, mit dem du auch gerade eben über das Thema gesprochen hast. Also ich kann mir vorstellen, wenn du das Thema auf einer ganzen Klinik ausbreitest, denkt man hinterher als teilnehmende Person, boah, muss ich erstmal 2 Wochen drüber nachdenken, was ich da gekriegt habe, und dann kann ich anfangen, das zu verarbeiten. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Benny, der Musiker, der ist ja auch nicht weniger aktiv in Bezug auf seine Solo-Karriere. Du hast mittlerweile, wenn man die alle so bezeichnen darf, 6 Veröffentlichungen unter eigenem Namen draußen. Das wäre Grapefruit, deine erste Solo-Platte. Das wäre die Platte Brass Band, das Two-Day Trio, die Moving Parts und die Moving Parts Live-Platte und jetzt die aktuellste, wenn man das so nennen kann, Veröffentlichung ist Grapefruit 2. Und ich muss sagen,
Two-Day Trio gibt's noch?
Hatte ich gesagt.
Ach so, sorry. Sorry about that. Two-Day Trio, ja. Sorry. Wird immer vergessen, aber ja, genau.
Nee, habe ich extra aufgezählt. Tatsächlich muss ich zugeben, dass ich die von allen am schlechtesten kenne. Und die Moving Parts, da müssen wir gleich nochmal gesondert drüber sprechen. Also ich muss, Moving Parts, als ich das erste Mal gesehen habe, war es nicht von Platte gehört, sondern Video gesehen, wie ihr es gespielt habt. Und das war einer der seltenen Momente. Also ich bin kein übertrieben guter Schlagzeuger, aber ich verstehe relativ viel von Musik und es passiert selten, dass ich Dinge, die irgendwo auf einer Bühne passieren, nicht verstehe. Und da sind teilweise mal wieder so Momente gewesen, wo ich nicht verstanden habe, wie ihr das zu dritter machen könnt, was ihr da gerade tut. Ich habe mir sehr ein Herz dazu genommen, du hast irgendwann mal gesagt, dass du hast irgendwann zu Beginn eines Moving Parts Konzerts oder einer Performance mal gesagt, so Leute, ihr habt 2 Möglichkeiten, entweder ihr sitzt hier als Schlagzeuger und zählt irgendwie fröhlich mit und sagt, ah, jetzt haben sie das gemacht. Oder ihr bleibt einfach, setzt euch einfach hin und hört Musik. Und ich empfehle euch, macht Zweiteres. Und ich habe mir dann mal vorgenommen, Zweiteres zu machen, auch mit Moving Parts. Und what? Es geht wirklich gut, muss ich sagen. auf einmal ist es nochmal was ganz anderes. Tatsächlich. Also das kann ich sehr empfehlen.
Da muss ich Credit geben. Jim Holzhauser, das war ein Lehrer, den ich hatte in Augsburg. Als ich zu meinem ersten, da war ich schon ein Riesenfan, als ich zu meinem ersten Steve Gadd Konzert gegangen bin, damals im Münchner Gasteig mit Michel Petrucciani, damals noch Anthony Jackson am Bass, werde ich nie vergessen.
Ja, legendäre Band, Michel Petrucciani ist ja mittlerweile leider verstorben. Ne?
Ja.
Kleinwüchsiger Pianist, der, ja. Also fantastische Band.
Genau, und ich war so und dann hat er gemeint, ich gebe dir einen Tipp, mach auch ab und zu einfach mal die Augen zu und hör einfach zu und so. Also er wusste genau, dass ich natürlich dem auf die Finger gucken werde und gucken will und mitschreiben und so. Ja, es gehört total dazu, aber das war ein toller Tipp auch zu sagen, okay, ich habe verschiedene Modi, in denen ich, also es war glaube ich auch das erste Mal, dass mir jemand auf eine, also so hintenrum irgendwie auf dem Umweg erklärt hat, dass es verschiedene Modi gibt, Musiken zu hören. Es gibt verschiedene Arten wirklich zu sagen, ich gehe jetzt daran. Davon habe ich wahnsinnig viel gelernt, weil es auch verschiedene Arten gibt, Leuten zuzuhören zum Beispiel. Oder es gibt verschiedene Arten, Situationen zu sehen. Und das ist ja alles so dieselbe Suppe eigentlich, aber das ist ein Riesenschlüssel, finde ich, zu sagen, okay, die Musik ändert sich dabei nicht, die Darbietung ändert sich nicht, aber durch deine Brille, die du aufhast, also sich nicht nur über die Welt quasi zu reflektieren, sondern auch über die Brille, durch die man die Welt sieht, zu reflektieren. Aber das ist natürlich auch nur einer der vielen, vielen Dinge, die man durch Musik lernen kann, finde ich, die auf alles anwendbar sind. Aber sorry, den Credit wollte ich kurz geben. Joachim Holzhauser, vielen Dank dafür.
Ja, auch von meiner Seite, weil ich tatsächlich feststellen muss, also für mich wäre es so gewesen, so ging es mir auch schon häufiger mit irgendwelchen Sachen. Ich habe Moving Parts natürlich direkt nach Veröffentlichung konsumiert, einfach weil das Musik auch einfach aufgespielt auf sehr hohem Niveau ist, weil ich mag, wie du spielst und weil ich das wissen wollte, was da funktioniert. Aber und ich habe mir das auch ein paar Mal angehört, aber ich habe irgendwann aufgehört, mir das anzuhören, weil meine Analyse ging dann irgendwie nicht weiter. Ich hab halt verstanden, dass ich da Sachen nicht verstehe und so. Und also der analytische Teil, der war für mich irgendwann so ein bisschen zu Ende. Ich habe aber keinen Genussanteil gehabt, weil ich es ja immer gleich analytisch gehört habe. Und mir das nochmal anzuhören mit musikalischen Ohren, hat mich, das war ganz interessant, weil ich wirklich vorher komischerweise nicht feststellen konnte, dass da einfach tolle Songs dabei sind. Das war ganz faszinierend. Und ganz ähnlich ging es mir tatsächlich auch mit der, also deine erste Solo-Veröffentlichung war Grapefruit. Und ja. Grapefruit war schon, war aus mehrererlei Blickwinkel aufsehenerregend, unter anderem, weil du, abgesehen von einigen wenigen Instrumenten, ich glaube, bereits erwähnter Peter Wölpel spielt da auch hier und da mal Gitarre, aber im Wesentlichen.
Und übrigens, Judith Holofernes singt auf einer Nummer.
Ehrlich? Ja. So, dass man es merken müsste.
Und Thomas Lang singt auf einer Nummer.
Das habe ich gelesen. Das habe ich gelesen in der Zeit, als das veröffentlicht wurde. Das ist total irre, weil tatsächlich du singst so schön auf einer Nummer. Tatsächlich ist das eine der aufsehenerregenden Dinge, ja, dass du auf dieser Platte Schlagzeug spielst und aber vor allen Dingen deine Stimme zur sonstigen Orchestrierung benutzt.
Ja.
Das heißt, die Songs sind erstmal A Cappella-Songs, auf die du Schlagzeug spielst, und dann gibt's hier und da noch andere Musiker oder andere mal einzelne Instrumente. Und ich habe mich gefragt, wann zum Donner oder wie zum Donner bist du auf die Idee gekommen, auf diese Art und Weise eine Soloplatte zu gestalten?
Es war eigentlich eine Abkürzung sogar. Also es war eher das Naheliegendste, was mir erst nicht vor Augen, also so wie so den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen mäßig. Also weil ich habe immer, ich habe hier auch ein Klavier, egal, so ein Keyboard. Also ich versuche zwar dann, wenn ich Songs arrangiere und schreibe, so dann mache ich das irgendwie auf dem Keyboard und damit ich irgendwie die Akkorde checken kann und so, dass alles da ist, wo es hingehört. Aber wenn ich Songideen habe, ich kann irgendwie ein paar Chords drücken, aber ich bin nicht so ein guter Keyboarder, dass ich so improvisieren kann, dass was auch immer ich denke, sofort spielen kann. So, ich habe die Technik dafür nicht und ich habe diese Verbindung dafür nicht. Ich kann es mir hinwursteln, wenn ganz, also sagt man in Bayern, ne? Ich kann es mir hinwursteln, freilich, rauf. Und deswegen ist es so, wenn ich Ideen festhalten möchte oder wenn ich nicht möchte, dass die wegfliegen und ich habe sie nie wieder, dann muss ich die einsingen, sofort. Das hat dazu früher geführt, dass ich mich immer zu Hause angerufen habe und mir auf dem Anrufbeantworter gesungen habe, wenn ich im Auto war oder wenn ich unterwegs war oder so. Bin dann immer nach Hause gekommen und dachte, wow, ich bin so beliebt, ich habe so viele Jobs, ich habe irgendwie acht Messages, und dann bin es nur ich, der irgendwie irgendwelche Basslinien gesungen hat. Das war auch etwas enttäuschend, aber das war immer dann mein Aufbewahrungsort für erstmal alle Ideen ablegen, dann habe ich die irgendwie überspielt auf so einem Diktiergerät und dann habe ich dann immer einmal im Monat oder was auch immer geguckt, okay, das ist Mist, das meiste ist natürlich immer Mist, ist beim Brainstorming okay, so, und dann gibt's ein paar Sachen, das ist ja leider dasselbe wie vorhin, okay, weg, das könnte vielleicht sogar dazu passen oder, ne, und dann bilden sich so Shapes raus. Und so habe ich schon immer geschrieben. Also sogar schon, wenn ich in andere Bands irgendwie, und das habe ich halt bisher nur in andere Bands gegeben damals. So, also ich habe immer nur so, ja, ich habe hier auch eine Idee, oder wir könnten da eine Überleitung machen und bla bla bla. Und das war dann immer gerne genommen. Oder manchmal auch nicht, natürlich. Wie der alte Witz, so, der Drummer, oh no. Und ein paar Sachen waren natürlich auch so quirky, dass ich das, ich finde das gut, aber es passt jetzt in keine Band, in der ich gerade arbeite. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich aber diese ganzen Songs und so, und jetzt muss das ja natürlich arrangiert werden für, wie muss denn die Band aussehen? Ist es so eine Art Fusion-Band? Ist es so eine Funk-Geschichte? Ist es vielleicht ein Bläserquartett? Ist es vielleicht dies oder jenes und so? Und dann, ich muss noch mal ein genaueres Bild dann kriegen. Und dann wurden die halt immer mehr so hinarrangiert. Und weil es einfach zu lang dauert, weil ich zu ungeduldig war, das mit dem Klavier zu machen, habe ich es einfach immer dann gesungen und dann die zweite Stimme dazu gesungen und zu gucken, wie es funktioniert. Und hatte dann im Prinzip so Demo-Versionen, so A Cappella-Gesang von mir. Und habe dann zu gucken, wie es sich anfühlt, schon mal mit dem Schlagzeug dazu gespielt. Und dann habe ich mir immer die Haare gerauft, deswegen habe ich jetzt so wenig, und habe mir gedacht, wofür, was soll das, wie soll das denn klingen? Und dann dachte ich mir, wieso ziehe ich es nicht einfach durch? Wieso checke ich das nicht aus?
Fantastisch. Genau. Das finde ich total nachvollziehbar. So, dann verstehe ich, wie es dazu kommen kann, weil ich meine, es war schon auch mal wieder völlig gegen den Strom.
Total. Ich glaube, viel ist auch mit diesem Trotz zu erklären, dass ich mir einfach dachte, so, ach komm. Also das ist so.
Ja.
Aber es ist gut, finde ich, weil man muss dann auch gar nicht, ich hätte damals auch nicht so mit Herbie Hancock irgendwie writermäßig und arrangementmäßig, also kann man heute natürlich auch nicht, kann ja fast kaum jemand, aber einfach nur mal so als Beispiel, ich konnte nicht in diese Welt irgendwie rein, das musste ein bisschen quirky auch irgendwie sein. Deswegen habe ich aber auch teilweise, weil ich diese Soundwelt so interessant fand und das im Prinzip so ein geglücktes Experiment war auf eine Art, das dann eben nochmal machen müssen später. Also deswegen, so Grapefruit 2 war dann so ein bisschen so, ich bin jetzt, glaube ich, Writing- und Arranging-mäßig und Producing-mäßig.
Das hört man auch tatsächlich.
Jahre also
ich habe Grapefruit 2 angemacht und habe sofort, ich habe teilweise ein bisschen AB gehört und man hört ja schon, also auch zum Beispiel Producing-mäßig, klingt schon echt nochmal eine Schippe drauf, auch wenn ich jetzt Grapefruit 1 immer noch echt gut finde. Aber ich finde bei Grapefruit 2 eine ganz andere Sache ganz bemerkenswert, nämlich da coverst du auf einmal. Und zwar drei Songs, wenn ich richtig mitgelesen habe. Und auch was für Songs. Du coverst auf jeden Fall, vielleicht mehr waren es, glaube ich, nicht. Du coverst, also, dass du I'm Tweaked von Vinnie Kodajuda coverst, fand ich fantastisch, weil es eine großartige Version. Ich habe auch mal ein Video gesehen, wo du spielst. Ich liebe die Nummer sowieso. Ist eine der also, ganz ehrlich, ich liebe Vinnie auch über alles. Seine Soloplatte. Oh, aber die Nummer ist der Hammer, wirklich fantastisch. Und du coverst
hat mir viele schlaflose Nächte bereitet. Ja,
das kann ich mir vorstellen. Zwar aus mehreren Gründen, weil natürlich coverst du es auch in deinem Stil. Du singst den ganzen Mist, den die, den Charisma ist es, glaube ich, eigentlich, die das spielen. Dann coverst du Jesus He Knows Me von Genesis. Ich konnte es ein bisschen nachverstehen, weil wie gesagt, wir sind ähnlichen Jahrgangs und auch in meiner Jugend war die We Can't Dance von Genesis eine sehr omnipräsente Platte.
Hammer-Platte.
Also, dass du jetzt ausgerechnet den Song covers, hat mich trotzdem gewundert, aber ich fand's schon cool. Es klingt ja auch wirklich ein bisschen anders.
Das hat, glaube ich, ein bisschen cool mit meinem Atheistentum zu tun, wahrscheinlich auch, dass ich den
Song. Ja, die Song Aussage ist auch, okay, das kann ich verstehen, ja. Und dann coverst du, und das fand ich jetzt, also das, dann, gut, dass du die Beatles coverst, okay, kein Problem. Aber dass du ausgerechnet Blackbird und dann auch noch ohne Schlagzeug coverst, also reine Vokalversion.
Ja, das ist mir wichtig, weil es, also zwei Sachen sind mir da wichtig. Das eine ist, ich finde es immer gut, den Leuten das zu geben, was sie wollen, und dann auch was zu geben, was sie nicht erwarten. Ich finde, es ist die Verpflichtung von einem guten Konzert, einem guten Produkt, einem guten Talk, einem guten Gespräch, einer guten Freundschaft, was auch immer. Zu sagen, okay, ich habe eine gewisse Security, ich habe eine Geborgenheit, ich weiß, ich werde jetzt nicht total irgendwie vom Kopf geschlagen. Ich denke mir so, was ist denn heute mit dir los? Irgendwie, so kenne ich dich ja gar nicht. Man besucht einen Freund und so, aber wenn der Freund dann einem was Neues erzählt und wirklich sagt so, hey, ich habe jetzt irgendwie mit Fechten angefangen oder der Teufel, wo sagt, hä, was? So, das ist einfach gut. Also ich habe mal von jemand gehört, und das werde ich nie vergessen, ein Publikum will doch immer nur die Evergreens hören und die Hits und bla bla bla. Das hört man immer wieder. Gerade von Plattenbossen, ne, und von Veranstaltern, ne? Die wollen natürlich the safe stuff. So, Künstler sagen, ich muss mich doch weiterentwickeln, ich muss mich doch verändern, ich muss doch irgendwie da 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 und so. Und ich glaube, die Lösung ist relativ einfach. The fans, they come for the old stuff. But they come again and stay for the new stuff. Und das ist genau das, dass man irgendwie, dass es beides irgendwie geben muss. Und so ein kurzes Fragezeichen ist manchmal auch eine total schönes Geschenk irgendwie. Und wenn dann irgendwie eine Acapella, also ich finde es einfach schön, wenn dann Leute in ihrem Auto sitzen und sagen so, man, when is the drum starting, man? Like, when there's no drums, man! Und das ist einfach so, da ist einfach kein Schlagzeug auf dem Song. Ja, es ist kein Schlagzeug auf dem Song. Ich finde die Beatles einfach toll. Und da hat kein Schlagzeug Platz gehabt. Ich bin Musiker, Verzeihung. Es sind auch manchmal Kollegen erstaunt, wenn sie mir irgendwelche Tracks zum Draufspielen schicken, dass ich mir die manchmal antworte. Und Produzenten finden es zum Beispiel super, teilweise, ne? Dass man nicht zu allem, wie auch in Gesprächen, immer seinen Senf dazu gibt und irgendwie, ja, bla, bla, bla. Wenn man über was nicht weiß oder was nicht Sinnvolles sagen kann, dann soll man einfach die Klappe halten. Gerade in den heutigen Zeiten ist es eine sehr gute Gedanken, den man sich mal verdeutlichen sollte.
Auf jeden
Fall! Irgendwie so. Und einfach zu sagen, weißt du was, ich höre keine Drums in diesem Song. Ich finde es okay, so wie es ist. Ich weiß, dass ich einmal Nils Wilker in die Augen geguckt habe und gesagt habe, was würdest du da spielen? Ich würde ehrlich gesagt gar nichts spielen bei dem Song. So, ich finde das so super mit der Gitarre und den Trompeten und so. Das zeigt auch, dass man irgendwie nicht Hauptsache Input, sondern man ist Teil des Ganzen, und wenn man nichts beizusteuern hat, dann ist es besser, man hat nichts beizusteuern und genießt es so, wie es ist. So, und das war ein wichtiger Punkt, und die Beats sind einfach hammermäßig und ich liebe diesen Song. Also,
ja, aber warum hast du überhaupt gecovert?
Weil ich selber nicht gut Texte schreiben kann.
Und du wolltest gerne Texte singen auf
der Ich Fest. Wollte auch ein paar Songs drauf haben. Ob sich das, ja, wollte ich.
So, finde ich absolut nachvollziehbar. Und das mit dem Singen ist ja eh so ein, also wer jemals in der Verlegenheit war, Satzgesänge machen zu müssen, der weiß, dass das eine sehr schwierige Sache ist und dass es da sehr um Sense geht, also sehr um genau Intonation. Und du hast ja jetzt wirklich Gesangsarrangements mit vielen, vielen, vielen Stimmen, die
teilweise 75 Stimmen. Also es sind eigentlich fast Orchester-Arrangements gewesen auf der Grapefruit 2. Also wir haben es da echt übertrieben.
Och, naja,
aber da ist mir dann auch
noch, kann man sich voll machen.
Ja, aber da ist mir auch, also das war auch der Hauptunterschied, glaube ich. Also weil die Grapefruit 1 sozusagen war eigentlich eher so Quintett-Arrangement, ähnlich wie die Brassband eigentlich vom Writing her. Und die Grapefruit 2 ist eigentlich eher wie Orchester oder Big Band hier und da. Also es geht schon, ja, waren ein paar schlaflose Nächte.
Und wieso kannst du das so singen? Du bist doch Schlagzeuger.
Weil ich auch schon in Bands immer Background gesungen habe. Ich habe zweite, dritte Trompete im Musikverein gespielt. Also ich weiß über den Satz, ich habe Musik studiert, ich habe irgendwie Sachen arrangiert, ich kann Partitur lesen. Also wenn ich einen Grund habe zu schreiben und zu arrangieren, dann mache ich das sehr gerne. Ich glaube, wenn ich das als Job machen würde, würde ich mir die Kugel geben, aber weil es sich teilweise anfühlt wie Steuererklärung machen. Das ist richtig, das ist einfach Arbeit. Aber ich genieße es, wenn da was bei rauskommt. I like it.
Ja, aber jetzt mal und auch so rein stimmlich, wieso kannst denn du sowas
singen? Also ich bin kein klassischer Sänger. Ich meine, wenn man das auch hört, muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, das hört man auch, dass ich jetzt nicht irgendwie so der poppigste Sänger bin. Aber ich habe das Singen, ich finde, jeder Musiker muss irgendwie singen. Also jeder kann auch singen. Also ich akzeptiere das nicht. Ich kann nicht singen. Das gibt's nicht. So, also jeder kann singen. Mach halt einfach. Mach nochmal. So, unter der Dusche. Komm. So,
ist doch nicht so schwer. Ich finde es schön, wenn Musiker, wenn du das sagen. Ich gehöre zu den Menschen, denen immer ihr Leben lang gesagt wurde, du kannst nicht singen, und ich habe es zu sehr internalisiert.
Ah, ja.
Bis dann mal irgendwann
Gitarrist. Da habe ich einen Tipp. Dann mach einfach eine Solo-Platte, wo du nur singst und Schlagzeug spielst, und dann stellt dir ein paar Jahre später irgendjemand in einem Interview die Frage, hey, warum kannst du das?
Ja, das ist eine sehr gute Idee.
Ganz einfach.
Tatsächlich hat mir sowas in der Art schon mal jemand gesagt, also nicht mir, sondern generell jemand. Steve Vai hat mal, als der seine, ich glaube, es war die Fire and Garden Suite, das war, glaube ich, die erste Solo-Platte von ihm, auf der er selber gesungen hat, und alle haben gesagt, hey, wieso singst du jetzt? Du hast mal diese geilen Sänger. Und er hat gesagt, weil ich Bock hatte und weil ich einen Gesangslehrer hatte, der gesagt hat, das geht schon, jeder kann singen, mach mal. Und dann hat er einfach auf seiner Platte selber gesungen, und zack. Und ich finde es auch ganz geil. Damals habe ich gedacht, super, dann kann ich das auch. Bisher hat es nicht so funktioniert. Das liegt einfach daran, dass ich noch keine Soloplatte gemacht habe. Ja. Auch Moving Parts ist ja irgendwie, ja, was ist das? Ich habe es noch nicht genau verstanden. Es ist irgendwie dein Soloprojekt, aber ist irgendwie auch eine Band. Also
Also es ist schon mein Soloprojekt, weil, also jetzt mal ganz unromantisch bezeichnet, ich bezahle die Jungs und ich schreibe hauptsächlich, wenn nicht fast alles, und ich organisiere das und so. Und dadurch, dass sich die Besetzung auch teilweise auch ändert und ändern muss irgendwie, das ist meine Band, aber
es ja,
ist
der so richtig fix war ja bisher immer nur Chris, ne? Also der Gitarrist.
Ja.
Weil ihr die eine Platte habt da mit dem Keyboarder, mit dem Kid Downs, glaube ich, aufgenommen.
Ja.
Die
den ich immer noch fantastisch finde, irgendwie. So ein fantastischer Typ. Dann war Chris Hargreaves irgendwie am Bass. Wir haben dann auch mal mit Dan Nichols irgendwie. Es sind alles tolle Musiker, alles wunderbar. Aber genau, es ist eigentlich so mein Zuhause für meine Bandideen in dem Sinne, aber auch da bin ich nicht so dogmatisch. Also wenn ich morgen auf was anderes Lust habe, dann mache ich das.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist jetzt Moving Parts ist jetzt auch nicht so, darin kulminiert ist alles, das ist jetzt so, hier ist, da bin ich angekommen, und jetzt gibt es erstmal die nächsten 12 Jahre noch 6 weitere Moving Parts Scheiben. Vielleicht wird das so sein, vielleicht aber auch ganz anders.
Ich meine, die Sache war die, dass auf der einen Seite war es ein riesen Befreiungsschlag, die Grapefruit zu machen, weil es neben den ganzen Sideman-Jobs, die ich damals gemacht habe, einfach so, oh wow, ich kann einfach meine eigene Musik machen und es macht Spaß. So. Und dann kann eine Plattenfirma es nicht mögen oder mögen, oder eine Band kann zerbrechen oder nicht, aber dann so habe ich trotzdem irgendwie Output, und dann finden es sogar noch Leute, okay, wow, das war einfach ein Aha-Erlebnis für mich und so ein Befreiungsschlag und so ein Schritt in die Selbstständigkeit, so ey, vielleicht mache ich noch eine Platte oder so. Das war so das Ding. Dann war die Platte, okay, soll ich die mit einer A Cappella-Gruppe live aufführen? Ein bisschen schwierig. Dann Brassband, mit so einer Brassband, so geil, habe ich arrangiert, habe mir ein paar Typen genommen, die ich toll fand, ein paar Bläser, die ich klasse fand, teilweise von der NDR Big Band, teilweise von der Mardi Gras Big Band und so weiter. Und es war super Erfahrung, Platte, auf die ich sehr stolz bin. So, und dann gingen die Jahre ins Land, und dann dachte ich mir, oder ein Jahr, und dann war ich mit Stoppock auf Tour und war irgendwie hier und da, und dann mit Thomas D. und dann bla, und dann dachte ich mir, Mensch, eigentlich schade, dass die Brassband, dass die eigentlich nie wirklich getourt ist. Warum eigentlich? Dann habe ich gemerkt, ach so, ja, weil ich nichts gemacht habe dafür. Ach, ich hätte ja, ach so, ist ja meine Band, ich hätte ja was machen müssen. Und also das ist mir wirklich dann aufgefallen, so, ja natürlich, ja, wenn ich zu Hause sitze und wenn das Telefon klingelt und ich gucke in den Kalender und es ist frei und ich sage, ja, und dann klingelt das Telefon wieder und ich gucke in den Kalender und sage, okay, dann ist natürlich irgendwann das Jahr voll und dann sage ich, ja, für meine Projekte habe ich dann keinen Platz mehr. Und das passt so ein bisschen zu dem Puzzlestück davor, so dieses so, dass ich gemerkt habe, also wenn ich möchte, dass solche Bands irgendwie spielen, dass solche Projekte passieren, dann muss ich mich auch irgendwie entscheiden. Ich kann nicht immer irgendwie sagen, ja, ja, alles klar, und dann mache ich das zwischendrin. Das ist frustrierend. Und dann habe ich halt gesagt, das nächste Projekt wird, also erstmal habe ich mich entschieden, es anders zu machen. Das war dann die Two-Day-Trio. Da habe ich gesagt, ich möchte nicht mir das schmerzhaft aus den Rippen schneiden, irgendwelche Arrangements und Tribe und so. Ich möchte improvisieren, ich möchte einfach gucken, was geht. Da habe ich damals mit dem Pianisten in der Türkei irgendwie auf dem Istanbul Jazz Festival gespielt, der Sabri Tuluk Tirpan, und wollte den in einen anderen Kontext setzen. Daraus kam dieses Two-Day-Trio. Das war an zwei Tagen, einfach improvisiert, gemischt, raus, fertig. Keine Edits, gar nichts, zack. So, und da dachte ich mir, ah ja, das ist jetzt mal ein ganz anderen. Auch frei nach Einstein, wenn du ein anderes Ergebnis willst, musst du den Approach ändern. Ne? Also wenn du dieselbe Machart immer verwendest, kriegst und dann dasselbe rauskriegst, dann musst du dich nicht beschweren. Du musst dann völlig anders rangehen. Das habe ich bei der Platte gemacht. Und da habe ich mir, ah, okay. Und als nächstes dachte ich mir, ich will jetzt eine Band haben, die nicht nur eine Platte macht, sondern die dann auch touren kann und mit der ich um die Welt fliegen kann. Weil ich hatte dann die Möglichkeit durch die Clinics und Drum Festivals und meinen Ruf mittlerweile, dass ich sagen kann, hey, das Jazz Festival in Jakarta oder in Kanada, ja, ich komme mit meiner Band, so. Und das war Moving Parts und ist Moving Parts. Also wir haben, der letzte Gig, den ich letztes Jahr gespielt habe, war in Vancouver in Kanada. Und wir haben in Russland gespielt, wir waren in China auf Tour, wir haben einfach viel getourt mit der Band. Und das war das, was ich wollte mit Moving Parts. Und es macht ziemlich Spaß.
Ja, dann hoffe ich mal sehr. Ich habe natürlich das große Problem in der Tontor-Karriere, die ich dieses Jahr und letztes Jahr gemacht habe. Ich habe sehr viel über sehr viele Musiker gelernt und habe sehr viel Musik gesehen und gehört, wo ich dachte, oh, das will ich sehen, das will ich sehen, das will ich live sehen, das will ich live sehen. Und es geht im Augenblick einfach nicht und ich hoffe, dass das bald, ganz bald wieder anders wird. Letzte Frage zum Thema Social Media. Es ist sehr, sehr auffällig, dass du hast einen hohen Output auf Social Media, muss man sagen. Also es gibt sehr regelmäßige Insta-Posts von dir zu allen möglichen Sachen. Und es ist sehr, sehr offensichtlich, dass du in deinem generellen öffentlichen Auftreten eine sehr harte Trennung fährst zwischen dem, was du beruflich tust und wer du beruflich bist und dem, was du privat bist. Es ist schon nicht ganz einfach herauszufinden, dass du einen, ich glaube, 7-jährigen Sohn hast.
Ha, 9,5.
Was? Oh, dann habe ich falsch gerechnet. Ein 9,5, entschuldige mich hiermit.
Nee, ist ein Kompliment, finde ich. Also wenn es hart rauszufinden ist, dann ja, habe ich gut gemacht. Ja, tatsächlich.
Also das kriegt man ganz hart raus. Was, du hast Gott sei Dank auch im Nebensatz in diesem Gespräch davon erzählt, dass du was mit deiner Freundin besprochen hast, weil über diesen Teil deines Lebens findet man wirklich überhaupt nichts raus. Und da ich davon ausgehe, schon schwierig, sagen wir mal schwierig raus. Und da ich davon ausgehe, dass es auch nicht ganz unbeabsichtigt ist, möchte ich da jetzt auch gar nicht so sehr tief einsteigen. Außer du möchtest das gerne. Wo ist der Sohn? Nein. Aber also ich habe mich erstmal gefragt, gerade in der momentanen Zeit, wo das Thema Online noch so viel wichtiger geworden ist und du hast selber auch vom Kontakt zu den Fans gesprochen, habe ich mich gefragt, wäre es taktisch nicht eigentlich total klug, noch mehr die Person Benny Grepp, also auch die Privatperson Benny Grepp, emotional greifbar zu machen, um Menschen auch auf dieser emotionalen Ebene an dich zu binden?
Nö, nicht was mein Familienleben betrifft. Also zum Beispiel, wenn wir diese, das muss man ein bisschen auseinanderfriemeln, also wenn es wirklich jemand interessiert, ich weiß nicht genau, ob es so ist, aber
100%ig.
Ja, okay.
100%ig, wir hatten noch gar keinen Gossip.
Ja, also wenn ich zum Beispiel ein Drumcamp gebe und mich fragt jemand, wie ich das beziehungsmäßig alles hinkriege mit dem Reisen und so, dann rede ich da natürlich drüber. Und wenn mich das jemand in einem Interview fragt, mache ich das auch. Ich bin einfach nur nicht so eitel, dass ich den Eindruck habe und ehrlich gesagt geht es manchmal wahnsinnig auf dem Senkel von anderen Leuten, ich glaube, ich weiß ziemlich genau, wo ich stehe im Sinne von, was mein Beitrag ist für Leute und was mein Wert ist, den ich gebe. Und mein Wert ist, glaube ich, nicht so sehr, was ich mir zum Mittags gekocht habe und was jetzt irgendwie, heute habe ich erstmal irgendwie bin ich joggen gegangen und heute fühle ich mich irgendwie nicht so geil. Ganz ehrlich, auch da wieder diese, kann man als Marktlücke sehen oder einfach so, ey, da muss ich nicht mitspielen. Da gibt's genügend Müll irgendwie, der.
Aber der ja irgendwie funktioniert. Also ich verstehe die Faszination daran wirklich auch nicht. Aber es gibt ja unheimlich viele Leute, die diesen Müll raushauen und die haben unwahrscheinlichen Erfolg damit. Warum auch immer.
Ja, wunderbar. Aber das ist auch nicht, teilweise nicht mein Publikum. Ich will einfach die Anlaufstelle sein, wenn jemand wirklich, nicht weiterkommt beim Üben oder mit seinem Instrument oder wenn jemand vielleicht die Musik gut findet oder wenn jemand einen Tipp haben möchte für dies und das oder wie man Trommeln stimmt oder bla bla bla. Ich glaube, da habe ich was anzubieten. So, also das ist der eine Punkt. Ich glaube einfach, dass das mein Platz ist. Aber wenn jemand das möchte und so, der kann mich jederzeit dazu fragen und das ist wunderbar. Ich halte meine Freundin zum Beispiel auch nicht geheim. Das ist auch eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Joanie Labelle, fantastische Percussionistin und Sängerin, die ein eigenes Projekt hat, die ich in Kanada kennengelernt habe. Wir wohnen jetzt zusammen. Fantastischer Mensch. Also
auch Audiokommentar, sein Gesicht fängt gerade an zu strahlen.
Ja, ich meine, also es ist einfach, ich habe da auf jeden Fall die Lotterie gewonnen, die Girlfriend Lottery irgendwie. Aber auch der kann man auf Social Media folgen, wenn man möchte. Da wäre man nicht der Einzige. Aber was meinen Sohn betrifft, ist es folgendermaßen. Ich kenne so ein paar Leute in Big Tech und so und ich weiß, was Gesichtserkennung kann und ich weiß, was Spracherkennung und Laufdetektion kann zum Beispiel. Also man kann mittlerweile an der Art, wie Leute laufen, das ist wie ein Fingerabdruck. Walmart hat das eingesetzt in den USA irgendwie. Die haben teilweise dann Leuten Briefe geschickt und haben dann irgendwie ein 16-jähriges oder 17-jähriges Mädchen zur Schwangerschaft gratuliert. Das Problem war, die Eltern wussten das nicht und sie wusste es auch nicht. Aber es hat gestimmt, weil nämlich diese Laufdetektion so gut ist, dass sie sogar eben rausfinden kann, wer das ist, wo der wohnt, was, wenn der sich bestimmte Vitamine anguckt, wie wahrscheinlich sein Hormonkreislauf ist und so weiter. Und auch darum, glaube ich, kann man sich nicht wehren, aber sich zumindest bewusst reingeben. Und das kann mein Sohn noch nicht. Der ist 9,5 Jahre lang.
9,5 Jahre lang.
Der Wahnsinn. Ist ungefähr so 9,5 Meter lang, also wirklich relativ ein großer Kerl. Das wusste man nicht, deswegen möchte ich nicht, dass ihn jemand sieht, weil es wirklich ist extrem hoch. Nee, also er ist 9,5 Jahre alt und hat da auch nicht so viel Interesse irgendwie. Manchmal ist er der Kameramann für meine Instagram-Videos und dann sage ich auch, hey, mein Sohn hat mich gefilmt, vielen Dank und so. Aber sein Gesicht sieht man im Netz gerne nicht. Das möchte ich nicht. Das möchte er übrigens auch nicht. Ich habe ihm das mal erklärt. Er kriegt das ja auch mit und so. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann kann es auch sein, dass jemand, der dich nicht kennt, der mich vielleicht scheiße findet, möchtest du, dass alle das sehen können, wenn du jetzt Schlagzeug spielst oder wenn wir an die Straße entlang spazieren? Und dann meinte er, nö, ist mir nicht so recht. Und wieso? Also ich habe mir dieses Musikerleben ausgesucht, diese Öffentlichkeit kommt da mit rein. Also ganz am Anfang zum Beispiel, wo ich, also als meine erste Website irgendwie online war, da war es noch so, dass man im Impressum, dann habe ich einfach meine Adresse reingeschrieben, weil ich wusste gar nicht irgendwie, wie ich es anders machen soll. Und da kam es wirklich mal vor und ich war da wirklich, da kannte mich kein Schwein. Also es war wirklich, also völlig. Und da war es wirklich mal so, dass ich irgendwie einen Film geguckt habe, irgendwie eine Pizza gegessen und irgendwie versucht habe, ein paar E-Mails zu beantworten. Und dann hat es geklingelt und dann habe ich die Tür aufgemacht und dann sagte er, ja, du wohnst ja hier wirklich. Das war einfach jemand, der einfach mal gucken wollte irgendwie. Und also ich habe da keine Berührungsängste, aber bei meiner Familie ist, die müssen das halt dann nicht. Also ich habe mir das ausgesucht. Mein Sohn kann sich das auch aussuchen, wenn er das möchte. Aber ich möchte es nicht für ihn aussuchen. Also das überlasse ich ihm. Ähnlich wie mit vielen anderen Entscheidungen, wo ich finde, dass die noch irgendwann kommen. Und ich will ihn versuchen, da gut drüber aufzuklären. Und dann ihn gut zu begleiten, was auch immer er sich entscheidet. Aber er muss jetzt nicht da so ein Päckchen mittragen und ich will da keine Reality-Show draus machen. Ich finde es auch ehrlich gesagt meistens wahnsinnig langweilig. Also aber klar, wenn mich, also nochmal, wenn mich jemand was fragt, also wenn du was Konkretes hast, können wir gerne drüber reden. Aber Das ist so ein bisschen die Beweggründe für mich.
Ja, ich finde das absolut nachvollziehbar, die Beweggründe, gerade auch was über zu dem Thema, was du über deinen Sohn gesagt hast. Ich halte das sehr ähnlich mit meinen Kindern und kenne, also ich bin selber in einer, also allein schon hier im Dorf in, oder in der weiteren Bekanntschaft in der Elternblase, wo ich selbst auf WhatsApp regelmäßig tiefe Einblicke in familiäre Abgründe habe, wo ich mich wirklich frage, muss das sein?
Nee, muss nicht.
Genau. Ich möchte aber noch tatsächlich noch viel mehr von dir wissen, aber diesmal ein bisschen konkreter, denn damit, bevor ich einen Gast aus diesem Podcast verabschiede, möchte ich sicher gehen, dass alle wichtigen Informationen über diesen Gast auch eingegangen sind. Und das funktioniert am allerbesten über das mittlerweile schon legendäre Tontalk-Freundebuch. Da wir beide ähnlich alt sind, ist dir selbstverständlich vollkommen bewusst, was ein Freundebuch ist.
Ja.
Genau, die deutsche Antwort auf das Poesiealbum, nämlich die Art und Weise, ein Poesiealbum mit wie ein Formular auszufüllen. Ich habe es früher geliebt. Ich habe mein eigenes Freundebuch immer als Erster ausgefüllt, weil ich das so gerne gemacht habe.
Das mag man als Deutscher, ne? Formular ausfüllen.
Das war einfach immer toll. Und das waren auch immer alles Fragen, auf die ich immer Antworten hatte. Das war im Gegensatz zu vielen anderen Punkten in der Schule immer sehr praktisch. Das wird dir ganz ähnlich gehen. Allerdings glaube ich, dass es dir in einigen Punkten schwerer fallen wird als dem 8-jährigen Benjamin. Und da ist jetzt egal, ob Greb oder Flor. Denn Fragen, die eigentlich 7- oder 8-Jährigen gestellt werden, die sind dann in gesetzterem Alter wie bei uns oft mal schwieriger zu beantworten.
Finde ich auch total. Also ich habe schon jetzt Respekt davor, aber go for it.
Ich bin gespannt.
Also die Antworten sollen kurz sein, nehme ich deswegen entgegen, ne? Also
die Antworten, ich sage eigentlich immer einleitend, sag das erste, was dir einfällt, gib kurze Antworten, es klappt nie insofern.
Du hast schon also aufgegeben. Ja, okay, verstehe, gut. Gut, ich versuche es trotzdem.
Ich vertraue darauf, dass die Antwort auf die erste Frage recht kurz ausfallen wird.
Here we go.
Mein Name.
Benjamin Greb.
Mein Spitzname.
Benny. Also soll man nicht, ja, lassen wir mal so stehen.
Ja, das haben wir beiden gemeinsam. Bis auf den Nachnamen ist das schon mal alles d'accord. Und die Tatsache, dass du dich mit Y schreibst in deiner Abkürzung bei Benny. Und wenn ich, also liebes Publikum, Ben. Ich bevorzuge Ben. Aber diejenigen aus meiner näheren Bekanntschaft, die mich Benny nennen, da schreibe ich mich dann mit I. Mm. Das ist eine der wenigen Sachen, die uns beide unterscheidet. Weiter geht's. Haarfarbe.
Mittlerweile eigentlich nicht mehr existent.
Und war mal? Lass mich kurz überlegen.
Ich war so ein bisschen dunkelbraun, würde ich sagen.
Ja, ne, genau, hätte ich auch gesagt, so ein bisschen, ja. Augenfarbe.
Braun.
Meine Lieblingsstadt.
Oh, das ist sehr schwierig, muss ich wirklich gestehen. Ich glaube, keine Stadt, würde ich sagen dann.
Die kenne ich nicht. Ach komm, irgendeine, was gerade so hochpoppt.
Ja, dann würde ich Hamburg sagen, weil also es ist einfach, ja.
Und weißt du was, da gehe ich sogar auch mit. Also ich finde es übrigens ganz beruhigend, weil viele von meinen Gästen hier, da kommen dann, na klar, ihr seid ja alle gerne mal auch mal auf diesem ganzen Globus unterwegs. Da kam schon, wir hatten schon Tokio, Sydney und also so wirklich die verschiedensten Städte. Ich persönlich bin gerne in Deutschland unterwegs, natürlich auch mehr als auf dieser Welt und ich mag Hamburg sehr gerne.
Ja, also ich meine, New York bedeutet mir wirklich viel. Da war ich eine Zeit lang auch mal jedes Jahr, L.A. auch und aber da dann für immer zu leben, nee. Also ich wohne gern hier, ja, ich sag Hamburg, ich bleib bei Hamburg.
Lieblingsfach in der Schule?
Keins, die Pause.
Genau, Freistunde.
Ja.
Irgendwas, was du ein bisschen weniger nicht gemocht hast als die anderen Sachen?
Ja, also klar, Musik, ich hatte teilweise einen tollen Musiklehrer. Teilweise fand ich Deutsch auch sehr gut, vor allem wenn es ans Diskutieren ging und solche Geschichten und so. Also ein Gruß an Uli Ostermeier, den ich immer noch jedes Weihnachten treffe zu einem Käffchen. Irgendwie mein alter Deutschlehrer und Musiklehrer, den ich sehr, sehr verehre.
Dann hast du damit vielleicht die nächste Frage schon beantwortet. Die lautet nämlich Lieblingslehrerin.
Ja, Uli Ostermeier aus Augsburg.
Grüße gehen raus und das nächste Weihnachten kommt bestimmt. Lieblingsfarbe?
Grün, ja.
Ja, ich gerade versucht, in deinem Zimmer da hinten umzuschauen, da habe ich noch nichts Grünes entdeckt, aber der Kameraausschnitt ist ja auch nicht so groß. Lieblingstier?
Oh. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich sage jetzt Schildkröte.
Ein sehr genügsames Tier auf alle Fälle. Meine Hobbys.
Trompete spielen.
Verdammt, Grillen. Ich sag immer, das ist gut. Grillen finde ich gut. Sonst schmeiße ich immer noch ein, dass beruflich nicht gilt. Bei Trompete ist nun mal einfach nicht beruflich, obwohl es dann auch Musik ist. Aber Grillen, bist du kannst du grillen? Bist du so ein Typ, der so richtig grillen kann?
Das kann man doch selbst nicht so sagen. Das ist doch total.
Ich kann von mir ganz klar sagen, dass ich echt nicht grillen kann. Ich kann ganz gut kochen. Okay. Also bei uns zu Hause.
Ich kann auch leicht sagen. Das ist sehr deutsch. Man kann leicht sagen, was man nicht kann, aber man kann doch nicht sagen, was man
genau.
kann.
Nee, genau. Ich bin bei uns in der Familie derjenige, der meistens kocht. Ich kann echt ganz gut kochen, aber wenn es ans Grillen geht im Sommer, ist es immer meine Freundin, weil ich immer sage.
Nee, ich glaube, ich kann ganz gut grillen. Also das ist schon okay. Ich kann den Schuppen schmeißen und mache das auch sehr gerne und das ist wirklich was ich sehr genieße. Das ist und als zweites Hobby vielleicht, aber es findet wirklich nicht oft statt, so Woodworking, so irgendwas mit Holz bauen, arbeiten irgendwie.
Das kann ich wieder gut nachvollziehen. Das liegt aber auch daran, dass ich vor nicht allzu langer Zeit ein Haus ausgebaut habe und da habe ich viel Woodworking gemacht,
zwangsläufig. Also das ist zum Beispiel was, wo ich sagen muss, und das kann ich nicht gut. Aber ich mache es gern.
Ja, aber das ist ja auch unbeschieden. Also ja. Es gibt wirklich viele Dinge.
Deswegen Hobby.
Ja, genau. Wir haben vorhin über Singen gesprochen. Ne? Ich singe viel öfter, als es meiner Umgebung lieb ist, weil ich es wirklich gerne mache. Aber halt nicht besonders gut. Jetzt waren wir schon am Grill, aber ich frage es trotzdem mal. Ich esse am liebsten.
Ach Mann, das ist doch schwer, Mensch. Das ist doch... Beim liebsten heißt es dann immer oder häufigsten? Nee, das ist, ich bin da zu genau, um solche Fragen zu beantworten.
Ich glaube,
wir
das
brechen
ist der
die
Punkt.
Sache jetzt ab. Wir brechen
so,
ab.
Tschüss.
Wir müssen abbrechen. Abbrechen.
Genau. Ich glaube, das ist der Grund, warum 8-Jährige oder 7-Jährige oder wie auch immer das viel einfacher beantworten können, weil die schreiben ja auch heute ins Freundebuch Spaghetti und in 3 Tagen ins nächste Freundebuch schreiben sie Fischstäbchen, weil es in dem Moment stimmt's aber auch. Aber um diese Genauigkeit machen sie sich nicht so diesen Kopf.
Also, auch wenn ich dann einen Shitstorm wegen den Veganern bekomme, ich sage Steak.
Ich persönlich bin jetzt seit einiger Zeit Vegetarier mit Tendenzen zum Veganen, aber ich bin es aus.
Wenn ich das gewusst hätte.
Nein, aber was ich sagen will, ist, ich bin es aus einer gewissen Überzeugung. Also ich liebe Fleisch essen. Ich habe immer gerne Steak gegessen. Ich bin jetzt aus anderen Gründen Vegetarier geworden, aber ich kann die Tatsache, das Steak ist ein fantastisches, also schmeckt großartig. Ist es nur jetzt leider nicht mehr. Jetzt kommt, also die, alle anderen, ah nee, gar nicht wahr, Entschuldigung, eine kommt noch zum Aufwärmen weiter. Ich trinke am liebsten, selbstverständlich.
Wasser, tatsächlich. Also das ist da gibt's nichts gegen, das kann man nicht schlagen.
Das war alles Kindergarten, bis zu der Frage, die jetzt kommt.
Jetzt geht's erst richtig los, sowas.
Jetzt geht's erst richtig
los. Okay, here we go.
Lieblingsmusikerin oder Band?
Ja, du weißt, dass das nicht geht. Du weißt doch, dass das nicht geht. Das kann man so nicht machen. Ach, okay. Ach nee, es geht nicht. Nein, das kann man nicht. Das ist wie wenn du jemanden mit Drillingen fragst, welcher der Liebste ist. Die Zuhörer, man muss sagen, er hat so ein verschmitztes Lächeln. Er weiß genau, in welche Scheißsituation er einen da bringt und ist sich keiner Schuld bewusst. Finde ich eine harte Nummer, muss ich sagen. Also ich würde auch zukünftige Gäste warnen vor diesem Segment.
Das ist gar kein Problem. Die Gäste können ja einfach sich vorher mal den Podcast anhören. Es kommt ja in jeder Folge vor.
Hätte ich auch mal machen sollen bis zum Schluss immer. Ich mache jetzt einfach den mir als erstes einfällt. Ich würde Chick Corea sagen. Weil mich das wirklich auch sehr umgehauen hat, dass es...
Ja, ist gerade kürzlich verstorben, ne? Ja.
Genau, und das habe ich echt nochmal gemerkt, wie wichtig er wirklich für mich war und wie sehr ich bereue, dass ich irgendwie meinen Sohn da nie hingeschleift habe irgendwie. Also das war mir nochmal eine Lehre zu sagen, das passiert mir nicht nochmal. Ich werde solche Situationen, also ich werde sowas werde ich nicht nach morgen immer verschieben, sondern.
Nee, das sollte man wirklich nicht machen.
Das ist.
Ich hatte mal genau das mit, ich hatte mal Karten für Esbjörn Svensson.
Ja.
und hatte an dem Tag, an dem das Konzert ist, wurde bei deinem Gig auch ein Scheiß-Gig, Geld-Gig so angeboten. Ja, ja. Und ich habe den Gig gespielt und habe die Karten einem Kumpel gegeben. Und der hat, das war noch eine tierische Tortur, weil die kamen dann zu spät, haben viel, viel später gespielt und die hätten die Karten dann auch zurück, also hin und her, jedenfalls hat der den Gig dann gesehen und ich nicht. Und ich dachte dann, na gut, beim nächsten Mal. Ja, und kurz danach war der Tauchunfall und Espen Svensson ist verstorben. Und ich werde ihn nie live sehen, weil ich einen scheiß 200-Euro-Gig gespielt habe.
Ja, ja.
Don't do that.
Mir ist dasselbe mit James Brown passiert. Also das ist wirklich so eine Sache, wo ich mir denke, ist auch mal gut, sich nochmal dran zu erinnern. So, weil, don't take anything for granted. Do it now. Ja, aber ich wollte es gar nicht so traurig machen. Chick Corea, fantastisch.
Ich finde, das hast du sehr elegant gelöst, weil ich finde, nochmal als Reminiszenz an ihn kann man ihm diesen Spot auch gönnen.
Auf jeden Fall.
Hast du ein Lieblingsbuch?
The Power of a Positive No von William Ury. Oder Seven Habits of Highly Effective People. Oder Getting Together. Das war das Harvard Negotiation Project. Must Reads. Also würde ich auch der Politik heutzutage mal empfehlen. Das ist, wo man den Eindruck hat, wir Menschheit haben noch nichts irgendwie erreicht oder so. Wenn man diese Bücher liest, merkt man so, nee, wir haben es doch alles schon, haben es doch alles schon gecheckt irgendwie, wir haben es doch, aber es weiß scheinbar niemand. Das ist wie so ein, also Power of a Positive No ist gerade für viele Musiker, glaube ich, sehr, sehr wichtig für so Verhandeln, für auch in Beziehungen und so.
Okay, also ja. Wenn das so wichtig ist, dann werde ich jetzt ausnahmsweise diesen Teil des Freundebuchs auch nochmal sicherheitshalber in den Shownotes, liebe Zuhörerschaft, vermerken. Das habe ich bisher mit den Büchern noch nicht gemacht, aber das finde ich gerade ganz, also ihr müsst nicht mitschreiben, ihr müsst nur später in die Shownotes gucken, da schreibe ich nochmal rein, wie diese Bücher heißen. Mhm. Und werde sie natürlich auch selber lesen. Ich versuche nämlich alle Tipps, die ich durch dieses Freundebuch bekomme, auch mal umzusetzen und habe dabei schon so manche Überraschung entdeckt. Zum Beispiel allererste Folge mit unserem guten Freund Rossi Rosberg, der mir damals die aktuelle Taylor Swift-Platte empfohlen hat, wo ich dachte, hä, Taylor Swift?
Ja.
Und die ist tatsächlich, diese Platte und auch die danach gekommen ist, laufen bei uns im Haushalt mittlerweile rauf und runter, weil es wirklich fantastische Alben sind. Mehr über mich dann später, irgendwann interview ich mich vielleicht auch mal selber, damit ich selber mal so viel Quatsch erzählen kann. Aber erzähl du mir doch mal, hast du eine Lieblingssportler oder Sportlerin?
Nee, da bin ich völlig unbehelligt. Aber vielleicht würde ich Arnold Schwarzenegger sagen.
Ich habe mal gehört, du könntest total gut Arnold Schwarzenegger imitieren.
Ja, stimmt nicht. Ja.
Schade. Ich glaube ihm kein Wort, aber er will sich das für die Privatparty aufheben.
Ja, da muss ich nochmal zwei Weinchen trinken.
Okay, wir sind erst eine gute halbe Stunde beim Interview, ein bisschen Zeit haben wir ja noch.
Ich glaube dir kein Wort.
Da weiß ich jetzt gar nicht, ob du darauf eine Antwort hast, aber vielleicht aus früheren Zeiten, keine Ahnung. Lieblingsfilm oder Serie?
Ja, Lieblingsfilm, Ghostbusters, ganz klar.
Natürlich, entschuldige, wusste ich ja vorher schon.
Völlig klar.
Aber dann musst du auch sagen, eins oder zwei.
Ja, natürlich eins. Also für jeden wahren Ghostbusters-Fan ist natürlich zwei. Ist immer noch besser als der neulich rauskam. Ist natürlich, ich meine, ich habe wirklich Hoffnungen im August, ne? Kommt der neue Teil raus, mal schauen, was es wird. Aber es ist ein Wahnsinnsfilm.
Ich bin kein grundsätzlicher Feind von Neuauflagen von Filmen. So, ich bin auch, also zum Beispiel habe ich neulich festgestellt, dass es, ich glaube, die dritte oder vierte Auflage von Spider-Man gibt.
Ja,
so,
ja.
Es gab mal eine ganz schreckliche in den 80ern, 90ern, dann gab es irgendwie dit und dann gab es irgendwie noch ein neuer Spider-Man. Ich habe mich immer gefragt, wieso. Aber ich habe gedacht, ist okay. Immerhin steigern sie sich auch qualitativ. Im Fall von Ghostbusters konnte ich da nicht mitgehen, zumindest
bei den Nee, Fans. Aber bei Ghostbusters ist es auch, da muss ich nochmal eine Lanze brechen, Verzeihung, als größter Ghostbusters-Fan aller Zeiten. Das schwarze Ding dahin ist übrigens das Proton-Pack. Das kann man jetzt nicht so gut sehen, aber.
Nee, tatsächlich. Ich habe mich nämlich gefragt, ob das irgendwie so ein Proberaumteil von dir ist und du noch irgendwelches Equipment stehen hast. Er hat ein Proton-Pack.
Da ist auch die Uniform übrigens, aber naja, okay. Es ist tatsächlich so, dass Ghostbusters 2 im Vergleich zu Ghostbusters 1 natürlich nicht so gut ist, aber Ghostbusters 2 im Vergleich zu anderen Filmen ganz gut ist.
Naja,
würde ich zu seiner Verteidigung sagen.
Ja, man muss auch mal sagen, dass Ghostbusters, das muss man nur wiederum zur Verteidigung der Reissue sozusagen sagen, dass das ja, es ist ja ein understated Movie, also das ist eine fantastische Besetzung mit fantastischen Schauspielern, also Sigourney Weaver, Bill Murray, und so weiter und so fort. Also das sind ja wirklich hoch an. Also
ja, das waren damals Cast. So die Comedy Legends, ne? Das ist so.
Ja, bei Reason. Und ich meine, natürlich ist er irgendwie, der hat so ein bisschen den aus heutiger Perspektive manchmal so ein bisschen den Flair eines B-Movies. Aber ich habe ihn immer geliebt. Und ich habe auch damals die Spielfiguren gehabt und so. Ich fand das super.
Ja.
Wo war ich denn eigentlich? Ach so, jetzt wird es langsam ein bisschen philosophisch.
Ich muss weg.
Ja, das möchte ich mal werden.
Da würde ich es mit Nietzsche halten und sagen, werde, wer du bist.
Ist manchmal selbst das nicht so einfach.
Ja, das ist das Schwierigste.
Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
Kommt drauf an, wie lange ich drauf bleiben muss. Also nenn mich pragmatisch, aber genügend Trinkwasser und Ressen und Werkzeuge. Und aber wenn das gesichert wäre, dann würde ich sagen, meine Family. Und ich glaube, ein großes Notizbuch und ein Stift.
Ich finde Pragmatismus absolut, also lustigerweise kommt man ja nie aus sowas bei so einer Frage. Ich habe mal in einem anderen Podcast, hat mal jemand gesagt, naja, natürlich ein Buch, in dem steht, wie man von einer einsamen Insel runterkommt oder ein Handy.
Aber das ist auch typisch, dass man so, wann immer man irgendwo ist, dann wieder zum Nächsten. Ne? Also vielleicht ist ja das genau das, was man braucht und vielleicht will man ja da hinziehen auch oder so. Also das ist so dieses immer so, wenn ich mal das Haus gebaut habe, wenn ich mal meine Kinder habe und so, dann immer das so hinter sich bringen. Das ist irgendwie auch so eine Lebenseinstellung, die ich versuche. Also wenn ich das merke, dass so, jetzt nur noch die Tour zu Ende oder jetzt nur noch das Interview fertig bringen oder keine Ahnung. Also das war jetzt wirklich Fantasie, ich genieße das Interview. Dann merke ich, dann ist was falsch bei mir. Dann muss ich was ändern jetzt. Und dann nicht durchhalten. Durchhalten ist, ja.
Ja. Ich muss mir immer so ein paar wichtige Sätze aufschreiben, die ich dann später nochmal für mich durchgehen muss. Sehr gut. Ich hoffe, dass es einigen in der Zuhörerschaft auch so geht. Das mag ich überhaupt nicht.
Rücksichtslosigkeit.
Ich habe mich gerade letztens mit meiner Freundin über die Antworten auf diese Frage in den letzten Podcasts, in den letzten Tontalks unterhalten, weil sehr häufig kam zum Beispiel, wird genannt Unehrlichkeit. Mhm. Oder auch also so hintenrum, so, ne, diese ganzen Geschichten, wo ich immer so dachte, ja, ich verstehe, was damit gemeint ist, aber ich kann mit dem Begriff Unehrlichkeit, kann ich immer nicht so in der Form mitgehen. Frage antworten würde, wäre, glaube ich, Egoismus, wobei ein gewisser Egoismus auch durchaus gesund ist. Nur ich meine einen bestimmten Egoismus. Ich finde aber das mit der Rücksichtslosigkeit, wenn es ein rücksichtsloser Egoismus ist, dann wird es, glaube ich, das, was ich überhaupt nicht leiden kann.
Da bin ich so ein bisschen so Larry David-mäßig irgendwie, wenn, also beim am Flughafen, wenn jemand irgendwie an der Rolltreppe oben ankommt und stehen bleibt, da könnte ich ausflippen. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, also weil, oder wenn jemand einfach mitten im Lauf stehen bleibt und nicht rechts rangeht oder so dieses, so dass man einfach Consideration hat für andere Menschen, das, oder wenn eine alte Frau irgendwo ansteht und die ein bisschen wackelig auf den Beinen ist und es interessiert niemand und so, sowas ist, das tut mir richtig weh. Das finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Also, das ist wirklich eine Sache. Rücksichtslosigkeit ist eine der schlimmsten Sachen für mich. Also, Ignoranz, willful ignorance ist auch noch irgendwie dabei, aber ja. Das ist ja ein positiver Podcast hier. Das ist ja der Hammer.
Absolut.
Das ist ja uplifting.
Und deshalb kommt jetzt auch der positive Gruß von dir an unsere Hörerschaft. Und zwar, das wünsche ich euch.
Ich wünsche euch, dass das passiert, was für euch gut ist. Das ist leider manchmal nicht das, was man sich wünscht, was ihr euch vielleicht wünscht oder was ich mir wünschen würde. Und dass man den Platz hat, sich da zu entwickeln und sich darüber überhaupt Gedanken zu machen. Das ist der Elephant in the Room ist dann meistens Gesundheit. Also wenn man es, weil wenn man Gesundheit nicht hat, dann kann man sich meistens über die ganzen anderen Sachen auch keine Gedanken machen. Also deswegen würde ich es zusammenfassen und sagen, ich wünsche wirklich allen, dass sie die Basis haben, über so wunderbare Luxussachen überhaupt nachdenken zu können und die Freiheit dazu haben und die Capacity und dass sie dann wirkliches Glück und Austausch erfahren und dass irgendwie alles fein wird für euch. Das wünsche ich mir wirklich, weil das brauchen wir mehr. Und weil ich glaube nämlich, dass Leute, die selber glücklich sind und gesund sind, dass die das auch irgendwie, das verbreitet sich meist so, ne? Also ich glaube, dass glückliche Leute, die für sich was Gutes gefunden haben, meist auch anderen mehr helfen oder mehr rücksichtsvoll sind oder mehr besser verzeihen können oder mehr empathisch sind. Und das brauchen wir, glaube ich. Und nennt mich ein Hippie, aber das wünsche ich mir.
Das war der ausführlichste Wunsch in der ganzen Staffel, würdig dem Staffelfinale.
Oh, dankeschön.
Vielen, vielen Dank, Benny Greb, für dieses tolle Gespräch.
Greb.
Vielen, vielen Dank, Benny Greb, für dieses tolle Gespräch.
Ich habe es mir bis zum Schluss aufgehoben nochmal.
Verdammt!
Well done. Aber man muss zum Schluss eine Pointe haben. Ich find's gut.
Auf jeden Fall.
Tschüss, danke, mach's dir. Gut.
So, liebe Tonis, das war's. 15 Folgen Ton Talk sind fertig und wir gehen in eine kleine Sommerpause. Aber keine Angst, wir sind bald wieder mit neuem Material für euch da. Vielleicht können wir euch die Wartezeit noch mit ein paar Sonderausgaben versüßen, aber ich will mal nicht zu viel versprechen. Das Schöne an diesem Format ist ja, dass alle Folgen da sind und online bleiben. Also hört sie euch einfach nochmal an, empfehlt sie weiter, liked und kommentiert, was das Zeug hält. In Bennys Sinne wünsche ich euch Gesundheit und die Fähigkeit, euer Glück zu finden, denn wie er schon sagte, das können wir gerade alle noch viel mehr gebrauchen. Ich freue mich auf euch in der zweiten Staffel. Euer